Willkommen zurück, liebe Spürnasen. Weiter geht's mit der dritten Folge zu Blade Runner. In der letzten Folge haben wir bereits zwei der gesuchten Replikanten erledigt. Mit mehr Glück als Verstand, wie ich finde. Mhm. Zumal uns unsere Partnerin Crystal Steele den letzten Abschuss ein bisschen versaut und uns damit auch das Kopfgeld vor der Nase weggeschnappt hat. Denn sie hat Iso erschossen.
Ja, man muss aber sagen, wir haben uns ja auch in so eine sehr missliche Situation gebracht, denn wenn ich mich recht erinnere, standen wir so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Also nicht, also metaphorisch gesprochen. Mhm. Unsere Waffe war weggesteckt und Iso hat uns bedroht. Also insofern hat sie uns das Leben gerettet, könnte man auch wohlwollender ausdrücken.
Ja, nachdem wir schon eine sehr detaillierte Beschreibung von Iso hatten und eigentlich wissen sollten, das ist ein Rap und der hat es auf uns wahrscheinlich abgesehen als Blade Runner, standen wir da nicht mit gezückter Pistole, sondern einfach so, hey, wie geht's? Natürlich lasse ich dich ein bisschen im Regal rumkramen und die Kamera rausholen, damit ich dich mit dem Licht hier blenden kann. Naja.
Ja, unsere Partnerin hat uns ein bisschen davor bewahrt, das ist richtig, durch einen Katana filetiert zu werden. Zumal er das ja schon bei unserer ersten Begegnung auf dem Rücken trug, wenn ich mich recht erinnere. Aber jetzt stehen wir hier auf den Straßen von L.A. im Regen. Ja, und sortieren uns ein bisschen neu. Wir überlegen uns, welcher Spur wir als nächstes folgen möchten. Und um einen klaren Kopf zu bekommen, hätte ich jetzt gesagt, dass wir zurückgehen ins Polizeipräsidium, den Hauptcomputer füttern und die Bilder analysieren, die Iso hat fallen lassen.
Ja, das machen wir.
Genau, klingt nach einer sehr guten Idee. Hauptcomputer füttern, das ist ja immer wieder diese Synchronisation mit der KIA-Datenbank.
Übertrage persönliche Hinweisdatenbank.
Gibt es ein paar kleine neue Sachen, die wir bekommen können. Unter anderem ist bei mir ein Foto von diesem berüchtigten Mondbus aufgetaucht, das also ein Shuttle war, das vom Mond zur Erde geflogen ist, das anscheinend von mehreren Replikanten, vier an der Zahl, gekapert wurde.
Genau.
Und das Foto, das zeigt auch Clovis im Vordergrund des Mondbusses. Der hat anscheinend Pose gemacht für das Foto. Stolz, this is my boat now. I'm the captain now. Und die haben es geschafft. Wir wissen mittlerweile davon, ja, Clovis, ich weiß gar nicht, wurde der Name gesagt, sonst habe ich das gerade gespoilert, wie der Replikantenanführer heißt.
Bisher nicht, aber wir müssten jetzt die ganze Zeit um den heißen Brei rumreden.
Ja.
Es ist halt Clovis.
Genau.
Es ist Clovis. Ja. Das ist der, den wir auf dem ersten Bild bei Runsighter gesehen haben. Das ist der, der uns immer Anrufbeantworter, Nachrichten hinterlässt und Poesie zitiert. Genau. Wir wissen, dass Iso auch dazu gehörte.
Mhm. Genau.
Dann wissen wir natürlich, wir haben ja die Introsequenz des zweiten Aktes gesehen und wissen von Sadiq. Mhm. Das war der Rastafari, den haben wir noch nicht geschnappt. Und natürlich der Koch in der Chinatown-Küche. Der hat es ja mittlerweile bei uns, zumindest in unseren drei Spielverläufen, nicht überlebt.
Ja.
Aber das war der vierte Replikant im Bunde. Also so viele sind nicht mehr übrig.
Genau. Wir sind ihnen dicht auf den Fersen, wobei ich mich manchmal frage, wer hier eigentlich wem auf den Fersen ist. Denn wir bekommen ja auch diese rätselhaften Mailbox, so nenne ich das jetzt mal, Mailbox-Nachrichten, die ja eindeutige Signale sind, dass man uns beobachtet. Also die scheinen zu wissen, dass wir ihnen auf den Fersen sind und scheinen auch zu wissen, was wir vorhaben und haben uns vermutlich im Auge.
Oh ja, genau. Und das haben wir Ende dieses Kapitels auch nochmal, also wir können das nochmal aufgreifen. Es gibt noch ein Face-to-Face in Zukunft. Mhm. Abgesehen von der KIA-Datenbank können wir natürlich auch die beiden Bilder, die wir nun bekommen haben, wieder mal analysieren auf die Blade Runner Art und Weise. Zum einen ist es das Bild von einer Sicherheitskamera, die auf Kingston Kitchens in Animoid Row gezielt war. Warum wir genau dieses Foto haben und warum uns irgendein zufälliges Foto von einer Sicherheitskamera interessiert, wissen wir nicht so genau, glaube ich.
Wir konnten es erfragen und das haben wir dementsprechend getan und haben es jetzt zur Auswertung. Wir haben das ja von der einen Bardame dort bekommen. Vermutlich, weil das eben so einer, ja, wie soll ich das sagen, so ein Schmelztiegel ist und so ein Treffpunkt ist und ja, vielleicht haben wir einfach per Rasterfahndung, im wahrsten Sinne des Wortes, versuchen wir jetzt natürlich dieses Foto irgendwie zu analysieren.
China Bar.
Und wir sehen hier reges Straßentreiben auf diesem Foto, auf der linken Seite die Bar, ja, mit einigen abgehalfterten Gästen, die da an diesem Tresen sitzen, im Hintergrund einige Leute, die da in der Ecke stehen. Witzigerweise sehen die so ein bisschen aus wie, und da sieht man so ein bisschen, wann dieses Spiel entstanden ist, denn die haben sehr starke Ähnlichkeiten mit Sub- und Jugendkulturen Ende der 80er. Einer sieht mich ein bisschen aus wie ein Skinhead und der andere ein bisschen wie ein Punk und vermutlich hat man sich vorgestellt, dass wohl verwegene Jugendgruppen auch in Zukunft die Straßen unsicher machen.
Ja, das Genre Cyberpunk ist ja noch gar nicht so alt.
Ja, richtig, ja.
Und die 80er, das war zwar ein bisschen vorher schon natürlich, wir hatten Neuromancer und die Leute, die Cyberpunk erfunden haben, die leben ja quasi noch. Das ist ja das Komische, dass das nicht so alt ist. Und es erinnert mich auch so ein bisschen an The Warriors oder sowas, was ich wahrscheinlich mehr von dem Rockstar-Spiel kenne als vom Film, aber trotzdem.
Genau. Und wir haben auf der rechten Seite des Fotos, fast ein bisschen abgeschnitten, eine Person, die scheinbar die Überwachungskamera fotografiert mit einem historischen Fotoapparat, so nenne ich das mal. Und der kommt uns doch sehr bekannt vor, auch diese braune Weste, die diese Person trägt. Und wenn wir jetzt ranzoomen und davon einen Abzug machen, sehen wir, dass es sich dabei tatsächlich um ISO handelt. Warum der allerdings hier die Überwachungskamera abfotografiert hat, das ist mir steierhaft.
Das ist sehr spannend, denn bei mir war er nicht drauf.
Ah, okay.
Bei mir konnte ich aber tatsächlich, und ich weiß nicht, ob es bei dir dann anders war, Clovis sehen, der sich mit einer Dame an der Bar unterhält.
Dieser Typ kommt ja ganz schön rum.
Verändert sich das so massiv? Ich habe das in meinen Notizen ganz anders.
Wir können sogar noch jemand anderen sehen anscheinend, ja. Und wir reden jetzt auf jeden Fall von dem Überwachungskamerabild, nicht von diesem Schnappschuss-Selfie von McCoy, richtig?
Genau. Ich hatte erstmal zwei Fotos. Das eine Foto, was von McCoy gemacht wurde, als er von ISO weggeblitzt wurde, um ihn abzulenken. Und dann war da noch ein zweites Foto mit dabei, das bei der Analyse Clovis zeigt.
Ja, das hatte ich auch. Und er redet mit einer blonden Frau an der Bar.
Genau. Und auf dem Foto haben wir auch noch die Überwachungskamera entdeckt.
Genau, ja.
Und fragen dann an der China-Bar nach eben diesem Foto.
Ah, richtig. Ja, richtig.
Ach, dann hast du das Foto von der Überwachungskamera, das wir durch das andere Foto entdecken konnten. Das habe ich gar nicht bekommen diesmal, siehst du?
Ach ja, okay, da sind die Unterschiede.
Ringo hat völlig recht. Wir bekommen den Hinweis auf diesen Blickwinkel von der Überwachungskamera, bekommen wir nur durch das Foto, welches wir bei ISO gefunden haben. Und dadurch bekommen wir raus, dass auch ISO dieses Foto gemacht hat. Genau, so schließt sich der Kreis.
Verstehe. Ja, das ist interessant.
Ja, das weiß man bei diesem Spiel immer nicht, wo die Variablen sind, ja?
Ja, und das ist aber trotzdem interessant und wirft Fragen auf, denn ISO hat ja scheinbar nicht die Überwachungskamera fotografiert, sondern ISO hat ja dann scheinbar Clovis fotografiert.
Vielleicht ein Druckmittel, keine Ahnung.
Oder den Blitz ausgelöst, um die Überwachungskamera kurzfristig auszuschalten und was Illegales zu machen.
Ach, meinst du, das geht mit einem 100 Jahre alten Fotoapparat die Cyber-Hightech-Überwachungskamera austricksen?
Ja, das ist diese Retro-Zukunft aber auch wieder, so ein wenig, oder?
Ja. Mit einer digitalen Welt, aber trotzdem Röhrenmonitoren.
Ja, genau. Ja. Ja, das andere Bild, das ist tatsächlich der Schnappschuss von ISO, den er mit dieser alten Kamera gemacht hat. Und McCoy ist halt drauf, die Hände in die Luft geworfen und überrascht natürlich, denn wir wurden ja überrumpelt. Für mich gab es auf diesem Bild nichts zu finden.
Nein, für mich auch nicht.
Anscheinend können wir hier aber jemanden sehen im Hintergrund, eine Frau in einem weißen Kleid. Ist bei mir nicht aufgetaucht, das ist ein Charakter von später.
Aha. Nee, hatte ich auch nicht.
Und anscheinend hängt es davon ab, ob die wirklich in diesem Moment hinten durchs Bild läuft, während er den Schnappschuss macht. In dieser, weißt du, Virtual Theater Engine-artigen Sache, ja.
Ja. Ich habe mich nur gewundert und war der ganze Zeit der Meinung, dass ich vielleicht nicht gut genug klicke, denn es ist ja hier so eine Art Minispiel. Denn es gibt im Hintergrund eine Person, die sieht exakt aus wie McCoy von hinten.
Ich wollte es auch sagen, geil.
Die hat so einen Trenchcoat an und die Hose und diese Frisur und ja, also das ist, ich dachte hier in diesem Moment, ist das ein Klon von uns? Hat man hier einen Klon erschaffen und er ist uns vielleicht nicht aufgefallen, aus welchen Gründen auch immer.
Es ist super, dass du so gut aufgepasst hast. Ich habe mir das Gleiche hier aufgeschrieben in meinen Notizen. Das wird später mal ein Punkt im Spiel, theoretisch, vielleicht nicht wieder für jeden, dass Fotos auch gedoktert werden hier. Natürlich ist das der Schnappschuss von ISO, also würde da keine Zeit sein, da irgendwas zu verändern. Und vor allem zwei McCoys auf dem Bild zu haben, macht natürlich keinen Sinn. Ich gehe davon aus, die haben einfach einen NPC in ähnlicher Kluft im Hintergrund gehabt. Der hat den Rücken zu uns, also wir können das Gesicht nicht sehen. Und es läuft tatsächlich auch in Animoid Row so jemand auch in so einem Trenchcoat rum. Also es wird sogar einigermaßen gehen. Aber ich fand auch, der sah genauso aus wie McCoy.
Okay, nochmal eine Zwischenfrage zu den Fotos. Ist bei einem von euch Gaza aufgetaucht?
Gaza im Foto?
Ja.
Nee.
Doch, ja.
Ah, Fabian, siehst du?
Genau, das ist das gleiche Foto, über das wir sprechen. Eben das, wo wir ISO sehen aus der Perspektive der Überwachungskamera. Und da sitzt Gaza an der linken Seite. Und zumindest sieht es aus, als würde er sitzen. Er steht oder sitzt da beim Tresen und scheint sich mit jemandem zu unterhalten. Wir sehen ihn von hinten. Aber wir wissen ja, dass diese Überwachungskameratechnik beziehungsweise diese wie nennt man das nochmal, diese Foto-Auswert-Software in der Lage ist, Bilder digital zu verdrehen. Und da sehen wir, dass dort Gaza sich scheinbar rumtreibt.
Gut, das ist dann das Bild, was ich nicht hatte. Deswegen habe ich das nicht gesehen. Mit wem redet er? Ist es eine Frau? Vielleicht ist das dann diese Frau im weißen Kleid, an die ich denke.
Nee, ich glaube, weiß war das Kleid nicht. Aber wer war denn die Person? Man konnte leider nur, es wurde nur auf Gaza gezoomt.
Das war sehr pixelig. Es waren ein paar Leute in dunkler Kleidung, wenn ich mich recht erinnere.
Ah, interessant. Also Gaza treibt sich auch anscheinend hier in Animoid Row rum. Und wir haben ja schon über seinen Waffenfanatismus gehört, also dass er viel zu viel bestellt für die Blade Runner. Und vielleicht geht ab und zu mal was verloren.
Möglich. Man hätte jetzt zu Gaza fliegen können, ins Polizeirevier und ihn ein bisschen konfrontieren. Das habe ich gar nicht getan. Aber er ist auch unser Chef. Vielleicht sollte man das nicht machen.
Unser temporärer Chef. Und für mich war er einfach nicht da.
Ah, okay.
Denn ich wollte mir halt in diesem Akt noch, was ich nicht machen konnte, ein Rendezvous mit Tyrell besorgen. Also ein Date, ein Termin.
Ah ja, stimmt.
Habe ich nicht bekommen. Das heißt, im dritten Akt, ich hoffe, einer von euch hat es bekommen, damit wir drüber reden können. Denn ich werde keine Audienz im dritten Akt mit Tyrell haben.
Ah, ich hatte auch noch keine. In dieser Folge jetzt sowieso nicht. In Folge 3, wenn dann in Folge 4. Mhm. Da bin ich noch nicht ganz durch.
Ich glaube, man muss im zweiten Akt das quasi über Gaza diesen Termin festmachen und dann kann man im dritten Akt Tyrell besuchen.
Oh, es kann sein, dass wir da alle nochmal neu laden müssen.
Ja, oder YouTube sicher. Anschalten müssen.
Ja.
Aber ich wollte gerade sagen, denn ich glaube, selbst neu laden würde bei mir nichts bringen, denn bei mir sitzt Gaza nicht im Büro, also ich kann ihn nicht antreffen.
Ich wollte nämlich auch und ich habe Gaza auch nicht auffinden können, diesen Akt. Und ich glaube, mein Fehler war, ich bin schon am Ende des ersten Aktes, nachdem ich den Koch getötet habe, nochmal zu Gaza, habe mich schon belohnen lassen und bin dann erst nach Hause. Aber wenn man erst im zweiten Akt zu Gaza geht, dann kriegt man die Belohnung etwas später, aber hat dann auch die Option, nach Tyrell zu fragen.
Ah, okay.
Mann.
Da war ich dann im ersten Akt ein wenig zu akribik und, naja.
Ja, bevor wir jetzt weitermachen, war noch mal jemand bei der Libellenfrau?
Nein.
Oh Gott, die hatte doch noch was für uns richtig auf Lager.
Ja, mein Problem ist, ich habe einen Spielstand geladen, einen alten, weil ich was vergessen habe, habe dann aber im Vorfeld vergessen, mit der Libellenfrau zu sprechen und hatte jetzt erst mein erstes Gespräch mit ihr und dadurch natürlich keine neuen Erkenntnisse.
Richtig, das ist ein Problem für die nächste Folge.
Oh, unpraktisch.
Also kein Problem. Also es ein geht
Plotstopper.
Es gibt keinen Plotstopper, es sollten zumindest keine richtigen drin sein. Ja,
ja, okay. Tja, dann besuchen wir jetzt einen vollkommen neuen Schauplatz, und zwar die DNA-Gasse.
Mhm. Genau, und wir hatten im Vorfeld des Podcastes so im Off-Bereich ein wenig drüber diskutiert, warum wir überhaupt dahin wollen, denn die DNA-Gasse wurde bisher nur erwähnt in der Intro-Sequenz des zweiten Aktes von Sadiq und Marcus Eisendahler, nur das kann McCoy ja nicht wissen.
Genau, das wissen nur wir als Spieler.
Ja, denn wir als omnipräsenter Betrachter dieser Videosequenzen können das natürlich wissen und dann ist halt so ein bisschen das Metaspiel drin, aber die Namen Moraji, Hannibal Chu, den man auch aus dem Film kennt, das ist der Asiate, der an den Augenimplantaten arbeitet, und die DNA-Gasse werden halt erwähnt von Sadiq und Eisendahler, aber wir wissen eigentlich nichts davon, aber es taucht auf jeden Fall auf unserer Karte auf und das ist der einzige Hotspot, den wir noch nicht besucht haben, also wir spielen ein Videospiel, los geht's, ne?
Genau, wir klicken auf die Karte oben links, leicht zu übersehen, fand ich. Und dann wird die Szene eingeleitet wie im Film. Mehrere Radfahrer kommen uns entgegen durch so eine Unterführung. Fand ich sehr schön, dass sie das nochmal aufgegriffen haben. Es regnet natürlich wieder, die Straßen sind regennass. Es gibt eine brennende Tonne, ein bisschen Graffiti, Schriftzeichen an den Stützsäulen der Unterführung. Und das fand ich ein bisschen seltsam, als McCoy ein paar Schritte in die Gasse hineingeht, kommt uns Gaff entgegen.
Ja, bei mir auch. Und er sagt nur so einen Satz immer zu einem so, geh doch endlich mal pennen, McCoy, oder so.
Geh nach Hause und ruh dich aus. Kannst du sicher gebrauchen.
Ja, fand ich auch. Und je mehr ich jetzt drüber nachdenke, desto mehr denke ich, dass das ja kein Zufall sein kann. Denn in dem Spiel tauchen doch solche Charaktere, die so, selbst wenn sie nur einen One-Liner haben, doch nicht zufällig auf.
Ja, aber das ist ja auch ein Ding aus dem Film. Gaff ist einfach überall und weiß alles. Und er ist ja der Kerl, der am Ende quasi auch festlegt, dass Deckard ein Replikant ist, im Final Cut zumindest, indem er das Origami faltet, er weiß mehr. Und es ist auch komisch, weil wir sehen halt oft diese Zivilisten rumlaufen. Geth fällt aber auf, weil er ist der Einzige mit einem Stock. Er hat wirklich eine Kontur, die man erkennen kann.
Ich glaube, das ist eher Fanservice, oder? Dass Geth hier überall rumrennt.
Ja, also Geth ist bei mir. Ich habe ihn ein paar Mal angesprochen. Und ja, wie gesagt, er meinte, ich soll schlafen gehen.
Ein harter Tag, McCoy.
Ja, aber wir befinden uns in der DNA-Gasse. Ein echter Schauplatz aus dem Film. Und es sieht tatsächlich auch, wie es im Spiel so üblich ist, echt so aus wie im Film. Es ist natürlich immer noch das verregnete Blade Runner-Universum. Es wird wahrscheinlich keinen Spaß machen, da abends rumzulaufen. Teilt sich über zwei Bildschirme hier. Wir haben links eine Firma, die nennt sich Dermot Design. Und rechts haben wir, ich glaube, da steht einfach nur iLab drauf, also Augenlabor.
iWorks, ja.
Oh, iWorks, das war's, genau.
Ja, hier dreht sich die Kamera, je nachdem, wo wir lang gehen. Bei mir stand ich erstmal direkt vor dem Augenlabor und habe das andere Labor gar nicht gesehen.
Ah, sehr komisch. Ich dachte, ich bin direkt vor Dermot Design gelandet.
Es kann sein, es kommt darauf an, auf welche Bildschirmseite du klickst, wenn du vom Startbildschirm geradeaus gehst. Ja. Und ich habe mich rechts gehalten.
Ah, richtig, genau. Unser Spinner ist auch gar nicht zu sehen. Ja, genau, richtig.
Also das Augenlabor sieht ein bisschen aus wie ein Gewächshaus aus grünem Glas. Wie gesagt, dieses Augensymbol darüber. Ja, und wir betreten es.
Hey, Atoko, was wollen Sie? Ich beschäftigt.
Es ist wie im Film. Eiskalt, ein Labor, heruntergekühlt auf offensichtliche Minusgrade. Und wir sehen Hannibal Chow. Wir müssen uns jetzt einig werden, Marius. Chow oder Chu?
Siehste, ich dachte auch, der heißt Chu.
Ich habe es nämlich immer in meinem Kopf als Chow betont, aber eigentlich wird es Chu geschrieben. Wahrscheinlich sollten wir Chu sagen.
Es wäre so ärgerlich, wenn sie es in einer Übersetzung wieder Chu sagen und einer Chow oder so. Aber lassen wir uns bei Chu bleiben. So würde ich das, wenn ich es amerikanisch aussprechen würde, auch aussprechen.
Gut, dann einigen wir uns darauf.
Ja.
Wie gesagt, Chu in seinem großen, aufgeblasenen Wärmeanzug läuft hier rum, macht seine Arbeit. Alles ist mit eisigem Frost übersät, Eiszapfen hängen von der Decke, seine Apparate blubbern. Der Boden ist mit Paletten ausgelegt, wahrscheinlich, damit man nicht ausrutscht. Das fand ich ein schönes Detail, ja?
Das stimmt.
Und wir erinnern uns vielleicht an die Szene aus dem Film im Augenlabor. Die öffnen ja Chus Anzug. Und ihm wird schnell kalt. Mir ist hier aufgefallen, dass McCoy nicht meckert, zu keinem Zeitpunkt. Er hatte bloß seine Jacke an.
Er kommentiert das auch gar nicht, ja.
Ah, ja, stimmt, ja.
Ist das schon so ein bisschen Foreshadowing oder haben sie hier einfach nicht aufgepasst?
Ah, das klingt für mich ein bisschen nach nicht.
Weil er friert nicht.
Ha, interessant. Auch interessant für die Leute, die im O-Ton spielen. Es ist tatsächlich der Schauspieler aus dem Film, der ihn spricht, James Hong, was super ist. Und es sieht wirklich aus wie im Film. Also sie haben sich Mühe gegeben. Es gibt hier keine Hotspots zum Anklicken. Wir können nichts betrachten. Es ist wirklich nur, wir haben einen Teil des Filmes als Kulisse wiederhergestellt in einem Videospiel. Aber ja, wir können mit Hannibal reden. Und Hannibal gibt auch im Deutschen, finde ich, eine gute Performance.
Ja, das auf jeden Fall.
Entschuldigung, Lieferanten zum Hintereingang.
LPD, ich habe ein paar Fragen.
Gerede, Gerede, immer nur Gerede. Warten Sie, stören Sie mich nicht. Ich bin beschäftigt.
Marcus Eisendaller ist tot.
Okay, wir reden. Schnell, schnell. Was wollen Sie?
Waren Sie mit Eisendaller befreundet?
Eisendaller? Nein, nein. Keine Zeit für ihn. Ich war nie in seinem Labor. Eisendaller erforschen Schwerkraft auf Kolonialplaneten. Zu arbeiten an wichtigen Organe. Seeorgane, sehen Sie?
Marcus ist tot.
Zu arbeiten hart und ganze Nacht, ganze Tag. Ohne Halt, ohne Pause, ohne bezahlte Überstunden.
Haben Sie mich gehört?
Ja, ja. Ist Ihre Zeit noch wichtiger? Eisendaller tot, Moraji vielleicht tot, sie auf Mädchenjagd.
Moraji?
Chu essen jeden Abend mit Moraji zusammen, jeden Abend, ohne Ausnahme. Manchmal chinesisch, manchmal indisch, manchmal selbst gekochtes. Manchmal wir gehen mit den Zwillingen essen.
Moraji ist nicht aufgetaucht? Haben Sie ihn angerufen?
Ich rufe an, ich klopfe, vor 10 Minuten, Tür verschlossen. Keine Antwort. Wo sind Sie hergekommen?
Was?
Nichts, nichts.
Genau, aber er verweist uns auch nochmal auf Moraji. Der soll wohl sein Labor auf der gegenüberliegenden Straßenseite haben. Und wie im Film auch, ist er hier rege beschäftigt und betont auch nochmal, dass wir hier nichts anfassen sollen. Und ja, so viel mehr oder so viel gehaltvoller war dann das Gespräch mit ihm gar nicht.
Ja, er ist nervös, auf jeden Fall immer. Und wir können ihn auf Marcus Eisendahler ansprechen. War nie ein Freund von ihm, hat nie mit ihm zusammengearbeitet. Er erwähnt auch die Zwillinge. Dort finden wir auch raus, vielleicht jetzt oder im nächsten Gespräch mit ihm, dass es sich um siamesische Zwillinge handelt. Erst werden sie nur die Zwillinge immer genannt, Lance und Luther. Und er sagt auch, dass er mit Morachi gerne mal essen geht. Mit Morachi und den Zwillingen, die scheinen alle befreundet zu sein. Aber vor 10 Minuten war er da und Morachi gibt keine Antwort, als er an die Tür geklopft hat. Die Tür ist abgeschlossen.
Grund genug für uns, einmal nachzusehen und zu schauen, ob da noch alles in Ordnung ist. Und wir wollten ja sowieso ein paar Informationen einholen. Also begeben wir uns einmal auf die andere Straßenseite und besuchen Morachis Labor.
Genau, wir wechseln mit einem Kameraschwenk die Straßenseite.
Ja.
Und stehen vor Morachis Gebäude, vor seinem Labor. Dermo Design steht auf einem gelb leuchtenden, hufeisenförmigen Schild über dem Eingang. Das Gebäude wirkt ein bisschen wie eine kleine Kapelle, fand ich, mit den hohen, halbrunden Fenstern. Links gibt es eine Feuertreppe, die direkt in den ersten Stock führt. Aber da wollen wir noch nicht hin. Denn ich will mal ganz kurz ein ganz anderes Fass aufmachen. Warum nutzt Tyrell diese externen Dienstleister, die hier auf der Bodenebene in dunklen Gassen Körperteile züchten? Gibt es da keine Geheimhaltung, Firmengeheimnisse oder so?
Du weißt doch, dass große Firmen auch Subunternehmen beschäftigen, um Geld zu sparen.
Ja, aber da kann jeder reinstiefeln und Augen klauen.
Ja.
Es ist komisch. Das sind alles ziemliche Freaks hier, muss man dazu sagen. Also Chu und Morachi und JF Sebastian. Obwohl wir auch aus dem Film wissen, Tyrell ist ein Stück weit befreundet mit JF. Also der hat Respekt vor ihm zumindest. Und vor allem vor seiner Arbeit, vor seiner Kompetenz.
Aber ich habe hier zum Beispiel reingelesen, in dieses Freak-Sein habe ich zum Beispiel reingelesen, dass dieses ganze Cyberpunk-Szenario ist ja auch aus so einer Art Nerdkultur heraus entstanden, also aus diesen Anfängen der Nerdkultur. Und die Anfänge der Nerdkultur, die hat man sich ja auch so ein bisschen verstanden als geniale Freaks. Und genauso sind ja auch diese JF Sebastian, Chu, das sind ja auch irgendwie geniale Freaks. Und ich habe da so ein bisschen hineingelesen, dass sich da die Macher des Films und dann eben auch des Spiels so ein bisschen, ich will nicht sagen, selbst dargestellt haben, aber die haben schon Menschen oder Personen hier dargestellt, mit denen sie sich irgendwie identifizieren konnten, die eben nicht Blade Runner waren, die aber auch nicht dieser aufgeblasene Megakonzern waren, sondern die das einfach gemacht haben, weil es Spaß gemacht hat, ihr Können wiederzugeben und irgendwo an irgendetwas zu bauen, zu kreieren, zu erschaffen. Einfach nur aus reinem Willen etwas zu erzeugen und etwas Produktives zu tun. Denn die werden ja auch alle drei, sind ja scheinbar nicht reich damit.
Das ist richtig, ja.
Ja, was wir auch in Blade Runner halt sehen ist, im Gegensatz zu vielen anderen Cyberpunk-Produkten sind diese Nerds nicht cool. Das sind meistens Neurotiker mit vielen Macken. Ich meine, JF Sebastian, der skatet nicht durch die Gegend und hat links und rechts ein Mädel am Arm. Das sind einfach wirklich Leute, die soziale Kompetenzen ja kaum haben. Also es ist wirklich schwierig. Das sind Leute, die Alleingänger sind und die am liebsten alleingelassen werden wollen oder unter sich sein wollen. Die findest du in keinem Club, in keiner Kneipe.
Es ist richtig, ja.
Und das ist sowas, was viel Cyberpunk halt nicht macht. Denn da ist halt jeder coole Nerd und Hacker, auch ein Rockstar. Und weißt du, sieht aus wie, ja, keine Ahnung, aus irgendeiner Emo-Band oder so, aus irgendeiner Punk-Band, ja.
Ja, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Genre im Wandel der Zeit. Denn heutzutage ist es ja auch cool, ein Nerd zu sein. Guck mal, spätestens seit Big Bang Theory will jeder ein Nerd sein. Also ist Nerdsein irgendwie cool und die kriegen trotzdem ja die hübschen Weiber ab.
Pass auf, ich hole uns jetzt extra Punkte bei unserem Publikum, ja?
Ja.
Nerds gucken kein Big Bang Theory.
Och, ich gucke das gerne.
Ja, dann bist du kein Nerd.
Ich mache einen Retro-Gaming-Podcast, klar bin ich jetzt auch ein Nerd. Verdammt nochmal. Und meine Frau ist auch hübsch, also.
Läuft das überhaupt noch?
Ach, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt jetzt Young Sheldon, aber vielleicht auch nicht. Wir sollten mal irgendwann dieses Highschool-Spiel spielen, wo wir wären. Wer der Chili, der wäre der Footballer, wäre und so weiter. Wer bei den Nerds essen muss.
Ich wäre der Hausmeister.
Du wärst der Hausmeister? Ja.
Okay, lass uns zurückkehren in die DNA-Gasse, sonst schweifen wir noch ab.
Ja, genau. Wir betreten Dermot Design.
Genau.
Was ist hier los? Wer war das?
Helfen Sie mir, Sir. Bitte helfen Sie mir. Sie wird jeden Augenblick hochgehen.
Und was wir hier finden, ist eine ziemlich dramatische Situation. die eigentlich gar nicht so zu unserem kleinen Exkurs und zu unserer humorigen Einlage eben passt. Denn wir sehen, dass Morachi hier angekettet ist an die Wand und eine Bombe hier stationiert ist. Und die tickert runter. Und das ist tatsächlich auch ein zeitkritischer Moment. Und ich wusste jetzt hier im ersten Durchgang nicht, was ich hier machen sollte. Also nicht sofort. Ich war da erstmal überfordert, weil das ganze Spiel super entschleunigt ist. Und dann so plötzlich und prompt muss ich hier tätig werden.
Ich bin zweimal gestorben. Also ich verrate es jetzt schon mal. Und ich wusste, was geschieht. Ich wusste, was ich zu machen habe und bin zweimal gestorben. Mhm. Das Gute ist, McCoy zieht hier automatisch schon mal seine Pistole. Nachdem Morachi uns warnt, Hilfe, 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 hier ist eine Bombe oder so.
Genau. Und bevor wir jetzt in die Lösung gehen, sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz beschreiben, wie es hier aussieht. Denn das ist, glaube ich, ein Schauplatz, der so im Film nicht vorkommt. Zumindest erinnere ich mich nicht mehr so ganz. Und ich finde trotzdem, dass das hier relativ spannend ist, wie das hier aussieht. Denn das sieht ganz anders aus als bei Chu gegenüber.
Ich finde es aber auch interessant, wir sehen das nur für 10 Sekunden in diesem Zustand.
Genau, eben. Und deswegen sollten wir hier ganz kurz einmal innehalten und diesen zeitkritischen Aspekt zumindest für unsere Erzählung rausnehmen. Und zwar, wir sehen hier eigentlich eine Art Studio, denn wir haben im Vordergrund verschiedene Schaufensterpuppen, rechts und links jeweils zwei. Das sind so Mannequins, so Torsos mit Kopf und Schulterpartie und Oberkörper. Und vor einem der beiden Puppen sind auch Ständer, die, ich weiß nicht, Hautgebilde, Latexgebilde, zumindest sollen das Gesichter sein, die man auf- und abziehen kann, drapieren. Dann haben wir oben an der Decke tatsächlich Scheinwerfer, so wie bei einer Bühne oder bei einem Studio, die den Operationstisch, so nenne ich das jetzt mal, hell erleuchten sollen. Wir haben ganz präsent in der Mitte einen riesengroßen Operationsroboter, so nenne ich das mal. Viele kleine Greifarme mit Bohrern und ja, man kann es gar nicht richtig erkennen, aber es ist wahrscheinlich ein Roboter, mit dem man operieren kann, so denke ich mal. Im Hintergrund Auslagen, man kann es nicht genau erkennen, das sind kleine Objekte. Vermutlich sind es verschiedene Münder, Ohren, Nasen. Und Morachi scheint hier vermutlich so auf eine Art plastische Chirurgie sich spezialisiert zu haben. So wirkt es zumindest.
Er ist halt Hautdesigner, ja? Dermadesign. Er macht die Haut.
Ja, so ein moderner Dr. Frankenstein, ja, genau. Du sagtest schon, wir haben sehr wenig Zeit. Denn ja, McCoy zückt die Waffe automatisch. Das Spiel erwartet von uns nun, dass wir die Kette, mit der Morachi angekettet ist, abschießen.
Laufen Sie! Laufen Sie!
Ich glaube, ich musste 5-mal schießen oder so, weil McCoy auf die Distanz von 1 Meter es nicht geschafft hat sonst. Und jetzt wird's noch schlimmer, denn jetzt müssen wir das Gebäude verlassen und zusätzlich noch, wenn wir wieder draußen sind, so weit wie möglich weglaufen. Und das so weit wie möglich ist da wirklich ein sehr schwammiger Begriff. Denn ich bin 2-mal gestorben und dachte, ich hätte es geschafft.
Also ich bin das erste Mal gestorben, weil ich drin mit gezogener Waffe dastand und erstmal nicht gecheckt habe, dass ich die Kette durchschießen muss. Da hat mir gedacht, naja, kannst bestimmt auch auf diese Bombe schießen, dann entschärfst du sie schon.
Ja.
Aber das ist so ziemlich das Schlechteste, was man machen kann.
Ja.
Als ich dann verstanden habe, okay, es ist die Kette, hat bei mir auch erst nach dem 3. oder 4. Mal funktioniert. Da habe ich es draußen tatsächlich aber geschafft. Also ich habe weit genug weggeklickt.
Ich glaube, wir können auch einfach rauslaufen jetzt und einfach Morachi nicht retten. Pech gehabt. Ja, hier ist ein anderes Problem. Und das ist eine wichtige Szene im Spiel. Ich sagte das, glaube ich, in der ersten Folge, wenn wir über das kleine Labyrinth reden, wo wir diese Schussgalerie, das hier war auch an die CPU-Geschwindigkeit damals gekoppelt.
Ach.
Und das war ein Riesenproblem, denn es war unmöglich, hier vorzuschreiten.
Dann hätte es bei mir ja gar nicht funktionieren dürfen, weil die Schussgalerie bei mir auch verbuggt war. Ich muss aber jetzt nochmal erzählen, ich war nochmal drinne. Einfach so, aus einer Laune heraus. Und es hat funktioniert.
Ja, komisch. Also wie gesagt, die Galerie hätte nicht funktionieren sollen und genauso hätte das nicht funktionieren sollen, denn die Bombe wäre sofort explodiert.
Dann wäre ich nicht weitergekommen. Nee, hat alles gut funktioniert. Zum Glück. Ja, ich muss aber sagen, ich spiele ja immer konsequent nach Komplettlösung und versau mir dadurch auch oft einige Szenen. Aber ich wusste, was ich machen muss. Auf die Kette schießen und weit wegrennen. Ich bin hier nicht gestorben. Was etwas seltsam ist, Morachi ist ja direkt hinter uns. Er rennt ja auch aus dem Gebäude raus. Das Gebäude explodiert. Wir sind vielleicht 10 Meter entfernt, er vielleicht 9. Aber er stirbt.
Ja, er stirbt immer.
Ja, genau, er stirbt
nichts
immer.
Nichts zu machen.
Halten Sie durch. Gleich kommt ein Rettungswagen.
Sie müssen die Zwillinge warnen. Da oben, die Treppe rauf.
Die Zwillinge? Haben Sie das getan?
Nein. Ein großer Mann mit Dreadlocks, der Bombenleger. Und ein zweiter, mit Bart, durchdringende Augen.
Was wollten Sie?
DNA-Information. Gott verzeih mir, ich habe Ihnen von den Zwillingen erzählt.
Er hat noch letzte Worte für uns. Und zwar redet er über die Zwillinge, die anscheinend über ihm wohnen, in einer Wohnung die Treppe hoch. Und über einen Mann mit Dreadlocks und einen Mann mit einem Bart. Also über Sadiq und Clovis natürlich hier. Und dann taucht auch schon die Polizei auf. Morachi verstirbt vor unseren Augen. Und ja, wir können der Polizei noch sagen, ja, such nach Indizien, aber ich glaube, er hat mehr sozusagen, hier ist doch alles schon kaputt.
Nicht schießen! McCoy, Rap Detect, BR61661.
Wissen Sie, was hier los war?
Hier ist ein Toter, Opfer einer Explosion. Sein Name ist, Var Moraji. Er konnte mir noch eine Beschreibung der beiden Täter geben, kurz bevor er über den Jordan ging.
Ja? Waren es Hautjobs oder waren Sie nur an der richtigen Stelle zur falschen Zeit?
Ich bin Ihnen dicht auf den Fersen, Officer. Ich bin so nah dran, aber ich habe nicht viel Zeit. Macht es Ihnen was aus,
Hier aufzuräumen? Tun Sie mir nur einen Gefallen. Machen Sie diese Reps fertig, okay? Es wird höchste Zeit, dass jemand diese Illegalen von der Straße wegfegt.
Ich danke Ihnen.
Hier ist 32, Sektor 3, melde einen Mord, möglicherweise ein Terrorakt.
Ja, wir delegieren jetzt auch als Blade Runner an den Streifenpolizisten. Er soll halt, naja, nicht aufräumen, aber das Prozedere durchlaufen lassen, was jetzt eben passieren muss.
Genau, richtig. Wir können noch mal reingehen, dann kriegen wir zumindest eine interessante Beschreibung der Bombe, denn McCoy guckt sich halt den Tatort an und sagt, das war spezifisch designt, diese Bombe, um nur Morachi zu töten.
Das war etwas, das man nicht jeden Tag zu Gesicht bekam. Eine präzise, genau ausgerichtete Explosion, um so wenig Schaden wie möglich anzurichten.
Der Hurensohn war ein richtiger Profi. Jemand mit genauen Fachkenntnissen in Sachen Sprengstoff.
Und diese Fachkenntnisse konnte man nur durch umfangreiche praktische Erfahrungen auf den Kolonialplaneten erwerben.
Also es ist keine riesige Explosion gewesen, die halt einen Stadtblock hier zerstört hätte. Es ging darum, Morachi zu killen. Es ging darum, eine Person zu töten.
Denn das wäre jetzt meine Frage an euch gewesen, denn ich bin tatsächlich gar nicht auf die Idee gekommen, nochmal reinzugehen, so in Baphomets Fluchmanier, sondern ich habe mir dann gedacht, na gut, jetzt ist das in die Luft geflogen, Morachi hat es irgendwie nicht geschafft aufgrund der Druckwelle, Splitter, die ihn von hinten getroffen haben, Schrapnelle, aber ich soll jetzt nochmal nachsehen in dieses vielleicht baufällige, statisch instabile Gebäude, aber du gibst dir natürlich die Antwort gerade, Marius, offensichtlich hat das an der Statik des Gebäudes nichts verändert.
Nee, also der Raum ist verwüstet auf jeden Fall. Es sieht anders aus. Deswegen Lob an die Entwickler, dass sie tatsächlich diesen Raum für diese 10 Sekunden, den wir ihn intakt sehen können, wirklich designt haben. Dass man sich die Mühe gemacht hat. Das hat man ja nicht immer in Spielen. Kostet ja auch Geld. Und wir kriegen natürlich immer wieder zu hören, hey, der Kerl, der diese Bombe gebaut hat, war ein Profi. Und das hören wir nicht zum ersten Mal über Sadiq.
Richtig. Also du bist wieder nach unten reingegangen in das zerstörte Labor von Morachi.
Genau.
Ich auch, weil ich gehofft hatte, dass sich diese komische Eisentür im Hintergrund öffnet und wir da weiterkommen, aber
sie ist verschlossen.
Ja, das bleibt alles zu. Explosion hin oder her. Wir müssen eben nach oben über die Feuertreppe links am Gebäude.
Genau. Und oben angekommen haben wir hier so eine Art Loftwohnung mit mehreren Puppen und Figuren. Das eine sieht ein bisschen aus wie die Venus von Milo. Dann ist so ein Harlekin, der aus einer Box heraus winkt, vorne links. Dann ist im Hintergrund aber auch eine übermenschlich große Statue eines Adonis-artigen Mannes. Dann gibt es noch eine Figur, die hat so eine Art Römerhelm auf und eine Figur mit so einer roten Schärpe um und einer Räubermaske, die so einen Speer trägt. Und ich fand hier oben in diesem Zimmer, ich fand es irgendwie bedrohlich, weil diese ganzen Puppen da waren. Und ich habe mich gefragt, ist eine von diesen Puppen vielleicht doch keine Puppe, sondern irgendwie echt und bewegt sich gleich, ja, und greift mich an? Ich weiß nicht, ich traue diesen Puppen immer nicht. Und man hat das ja auch schon so oft gesehen in Filmen und in Spielen. Und naja, ihr wisst, was ich meine, dass sich dann doch irgendjemand versteckt. Gab es ja auch so eine ähnliche Szene bei Blade Runner und natürlich auch bei Deus Ex gab es ja auch diese eine Szene, wo sich der eine Antagonist ja zwischen Wachsfiguren versteckt.
Ja, genau. Oder ja, iRobot fand ich immer super. Da sind irgendwie 200 Roboter zu sehen und einer von denen zwinkert.
Ja, genau. Und ja, hier oben passiert aber eigentlich nichts. Also zumindest nicht in meinem Durchgang. Ich weiß nicht, ob das hier veränderbar ist, aber eigentlich ist das hier ein sehr friedlicher Schauplatz. Genau, wir sehen hier noch große Rechenmaschinen, Computer auf der linken Seite und jede Menge Schrott. Zumindest sieht es für mich so aus, als wäre es Metallschrott, der hier liegt. Aber offensichtlich wurde hier bis vor kurzem noch gearbeitet, getüftelt, gewerkelt, denn die Computer sind an, die Neonleuchten leuchten, aber alles scheint verlassen zu sein.
Genau, was auch auffällt, zumindest wenn man ein wenig drüber nachdenkt, McCoy wird es auch selbst noch sagen, wenn wir einfach ein bisschen rumklicken, etwa 50% dieses Büros ist ordentlich und etwa 50% ist absolutes Chaos.
Die eine Hälfte des Arbeitsraums war ordentlich, die andere ein totales Durcheinander. Die Bewohner waren offenbar das seltsamste der seltsamen Paare.
Mhm. Denn hier sind zwei Bürostühle. Oder vielleicht, weißt du was, es mag nur ein Bürostuhl sein, aber es sind auf jeden Fall zwei Schreibtische quasi, wo Leute arbeiten. Und der linke ist halt voll mit diesen Puppen, also diesen wirklich Schaufensterpuppen großen, meistens sind es nur die Torsos und die Köpfe. Rechts ist alles ordentlich, alles sauber, da sind ein paar Terminals. Denn hier arbeiten nun mal die Zwillinge, von denen wir gehört haben, auf die uns ja auch eben dann noch Moraji verwiesen hat. Jetzt bin ich gerade echt überlegen, war es nur ein Stuhl? Das würde nämlich Sinn machen bei siamesischen Zwillingen natürlich. Sie teilen sich halt diesen Arbeitsplatz. Und ja, wir können hier ein wenig erkunden. Denn die Zwillinge selbst sind nicht da, Lufa und Lance.
Wir können an der Statue mit Speer und Schild den Kopf nach hinten klappen.
Ich erkannte das Logo auf dem Umschlag. Es war eindeutig das von Runciters Tierhandlung. Aber was ich nicht erwartet hatte, war hunderte von Chinyen darin zu finden. Ich wusste nicht, wofür das Geld war, aber ich hätte alles darauf verwettet, dass es nicht in Runciters Büchern eingetragen war.
Und hier finden wir einen Umschlag mit Bargeld und dem Runciters Logo darauf. Das Pferd wahrscheinlich. Lustig ist, der Kopf der Statue geht kaputt, wenn wir ihn so oft auf und zu machen.
Ach echt?
Ja, manchmal habe ich Langeweile und klicke Sachen so oft an, bis nichts mehr passiert. Die Harlequin-Puppe, die links sitzt, die lacht nur nervig, die kann man an- und ausschalten. Und was ich fast übersehen hätte, ist der Anrufbeantworter, auf dem wir eine Nachricht von J.F. Sebastian abhören können.
Das Videophon war eines der alten Zenith-Modelle, eines der letzten elektronischen Geräte, die man auf diesem Kontinent noch hergestellt hatte. In Mexiko, um es genau zu sagen. Kein Wunder, dass das Scheißteil kaputt war.
Hallo, Luther. Hallo, Lance. Es gibt keine neuen Mitteilungen und nur eine gespeicherte Stimmaufzeichnung. Möchten Sie die gespeicherte Nachricht noch einmal hören?
Unbedingt.
Hallo. Hallo, ich bin's. James Sebastian. Hoffentlich geht's euch Jungs gut. Ich hab versucht, mit Dr. Tyrell zu sprechen wegen eurer... Naja, wegen eurer Wiedereinstellung. Aber ich habe ihn noch nicht erreichen können. Er ist ziemlich wütend. Und ihr wisst ja, wie stur er sein kann. Ich weiß nicht, was da bei euch gelaufen ist, aber ich versuche weiter, es rauszukriegen. Falls ihr euch mit mir treffen wollt, ich wohne immer noch in Bradbury. Ich bin den ganzen Abend zu Hause.
Diese Nachricht ist automatisch gespeichert. Um sie zu löschen, geben Sie bitte jetzt Ihre Sicherheitsnummer ein.
Im Moment nicht, danke.
Stets zu Ihren Diensten, Ihre Sino Bell.
Ja, genau. Wieder im Original vom Original-Schauspieler gesprochen, was sehr cool ist. Und ja, anscheinend wurden Luther und Lance von Tyrell gefeuert. Und er gibt sich Mühe, diese Beziehung wiederherzustellen.
Ja, das stimmt, genau.
Das sagt er zumindest auf dem Anrufbeantworter.
Ja, aber das war's hier oben, ja?
Das war's an sich hier oben. Wir werden noch mehr von Luffy und Lance in der Zukunft natürlich hören. Man kann ja nicht so Check-off-Scan-mäßig sagen, hey, es gibt hier einen siamesischen Zwilling, der DNA designt und dann nicht zeigen. Weißt du, das kann man ja nicht bringen, oder? Ja. Dann besuchen wir noch ein letztes Mal Hannibal Chu, denn nun ist Moraji nun mal tot. Wir wissen ja, war sein Freund, also berichten wir ihm natürlich auch, dass er tot ist.
Hören Sie.
Beschäftigt, wenn Sie kein Lieferant sind. Gehen Sie. Immer diese Ablenkung. Tag ein, Tag aus. Wegen diesem Krach auf der Straße hätte ich beinahe die Augen fallen lassen.
Ich schätze, das wird Thermodesign sein, was da ausbrennt.
Was ist mit Moraji?
Er hat es nicht geschafft.
Sie gehen jetzt, okay? Sehr beschäftigt. Viel Arbeit.
Was macht Sebastian in letzter Zeit?
Sebastian machen dasselbe wie immer. Zentralnervensystem. Sehr wichtig für Dr. Tyrell.
Wo finde ich ihn?
Er wohnen im alten Gebäude am Ende von Gasse. Bradbury Hotel, glaube ich. Sie gehen bis Ende der Gasse. Sie es schon finden.
Moraji ist ein DNA-Designer?
Ja, ein Subunternehmer wie ich. Er witzig wie alte Filme. Muraji Meisterkoch. Soja Tandoori. Zwillinge flippen aus, wenn er kochen.
Sie erwähnten Zwillinge?
Ja, ja, Luther und Lance, siamesische Zwillinge, wohnen über Muraji.
Sie sind Genetikdesigner?
Sie warten bis vorigen Monat, kriegen Rausschmiss. Scheiße.
Von wem?
Vom Big Boss, wer sonst? Fragen Sie sie! Ich keine Zeit mehr verschwenden. Glauben Sie, ich stecke Nase in jedermanns Angelegenheiten?
Was ist mit diesem Lance? Was ist das für ein Typ?
Er wie Luther, bloß anders. Ich kann sie nicht auseinanderhalten.
Wirklich?
Einer viel reden, immer Geschäfte machen. Andere ruhiger, viel härter arbeiten.
Was für Geschäfte?
Er verkaufen dies, verkaufen das. Egal wie Wetter ist. Wie Verkäufer, sehr schwer zu ertragen. Nicht vertrauen, niemals.
Hat Lance Runciter etwas verkauft?
Wem? Nie von Runciter gehört. Keine Zeit für solche Spielchen.
Ich habe die ganze Sache mit Hannibal Chu ganz am Ende gemacht. Und es ist sehr komisch, wie McCoy dann erstmal so tut, als würde Muraji noch leben, obwohl er schon längst tot ist. Und dann so im Nebensatz so, ach ja, übrigens, er ist jetzt gestorben. Und dort finden wir dann auch tatsächlich raus, dass es sich bei Luther und Lance um siamesische Zwillinge handelt. Und er gibt uns auch so ein bisschen Infos darüber, dass so, ja, der eine ist mehr ruhig und der andere redet sehr viel, macht sehr viele Geschäfte. Also siamesische Zwillinge, die halt sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Natürlich fallen wir hier in Tropen rein, aber ja, ist halt so, ne?
Genau. Von Runciter hat Shu noch nie etwas gehört. Wir können ihn darauf ansprechen. Aber er kann uns sagen, wo J.F. Sebastian wohnt. Und zwar im Bradbury Hotel, an sich direkt um die Ecke.
Ach, wird das Hotel tatsächlich genannt jetzt hier? Interessant.
Du, es kann auch sein, dass ich mir das in meinen Notizen dazu gedichtet habe, weil ich weiß, dass es eine Art Hotel ist. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
Genau, das ist aber direkt die Gasse hinter seinem Haus tatsächlich, also hinter seiner Klinik. Und hier können wir auch wieder ein bisschen merken, wie klein das Spiel dann doch wieder ist, wie alle Straßen verbunden sind. Wenn wer weitergeht, der findet sich irgendwie wieder in Chinatown oder in Animal Row oder so. Also es ist alles ein wenig connected hier.
Genau, also die Distanzen sind nicht so groß, wie die Einspieler mit dem Spinner immer vermuten lassen. Wo wir erstmal durch 3-4 Häuserschluchten fliegen, an fünf Blocks vorbeifahren oder fliegen vielmehr. Und bis wir da sind, wir könnten das auch alles ganz gut zu Fuß machen. Aber es spielt in den USA und da bewegt man sich nun mal nicht zu Fuß zurück, wie wir alle wissen. Aber und ja, jetzt stehen wir vor, oder besser gesagt fast schon im Bradbury Building und ich habe mich ein bisschen darauf gefreut, als ich das Spiel gestartet habe, denn das ist so einer der ikonischen Schauplätze aus dem Film, wie ich finde.
Definitiv.
Und den haben sie auch im Spiel sehr gut eingefangen, und zwar in so gut wie jeder Kameraeinstellung. Also wir betreten das Gebäude, kann man sagen, und wir sehen erstmal, wenn wir in dem Gebäude drin sind, aus, wie beschreibt man das, aus einer Art isometrischen Sicht, also so ein bisschen von
oben. Ja, so drei Viertel von oben. Ja,
genau,
ja,
als würden wir irgendwo oben im dritten Obergeschoss über eine Brüstung gucken. Wir sehen, wie unser alter Ego unten das Foyer betritt und sehen so ein bisschen die Balkone und die Rundgänge auf den einzelnen Etagen und auch diesen Aufzug, den wir auch aus dem Film kennen.
Fabian, ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen auf die Straße.
Geh mal auf die Straße.
Ja, nur ganz kurz, aber ich fand diese Straßenszene, ich fand die toll. Die zeigt diesen extremen Kontrast zwischen der Moderne, dieser Cyberpunk-Moderne und halt der alten Welt, dem alten L.A. mit seinen kunstvollen Backsteinbauten, wie eben diesem Hotel. Und dann im Hintergrund sehen wir diese horizontverdeckenden, blau leuchtenden Megagebäude. Fast schon gruselig. Fand ich super. Ist eine schöne, kleine, kurze Szene. Man kann es übersehen.
Ja,
ich fand es toll.
Das ist ja heutzutage immer noch so, finde ich fast. Wer in der Altstadt ist, irgendwo, hier auch in Deutschland, und dann mal so ein bisschen zum Horizont guckt und sieht dann halt die hier Neonreklame da und die riesigen Türme da und so weiter. Wir befinden uns ja schon fast in dieser komischen Cyberpunk-Welt. Und Blade Runner ist ja ziemlich am Boden geblieben.
Ja, ist richtig.
Ich denke mal an Köln, weißt du, man sieht den Dom. Und der Dom ist schön und gotisch und rustikal Und dann drumherum ist einfach alles Reklame, Reklame, Einkaufszentrum hier und das da. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7 McDonald's, ne?
Ja.
Also ja.
Ja.
Ja, genau. Aber ja, Bradbury Building, tatsächlich echt die Kameraeinstellung aus dem Film benutzt. Sieht wunderschön aus. Es gibt hier absolut nichts zu erkunden. Wir können entweder den Fahrstuhl nach oben nehmen oder die Treppe gehen und landen einfach direkt vor J.F. Sebastians Apartment.
Aber wir müssen halt mal erwähnen, dass dieses Gebäude scheinbar verlassen ist. Die Lobby ist leer, dunkel, überall Müll, abgeplatzter Putz auf dem Boden. Es regnet rein.
Mhm. Eben genau wie im Film, ja.
Genau wie im Film, aber es ist so... Im
Film wird erwähnt, dass J.F. Sebastian das von Tyrell bekommen hat, das Gebäude.
Das ist richtig, das wird auch im Spiel an einem gewissen Punkt nochmal erwähnt. Und trotzdem wundert es mich, dass diese wichtige Person, ähnlich wie die Leute in der DNA-Gasse, hier wohnt.
Ja,
alleine.
Das ist super runtergekommen, ja.
Ja, aber auch ungeschützt, unbeobachtet. Ich hätte eher damit gerechnet, dass so jemand, der so wichtig ist wie J.F. Sebastian für Tyrell, für die Tyrell Corporation, dass der in der Pyramide wohnt.
Ja, J.F. ist, glaube ich, echt die Person, die am besten aufgehoben ist in einem verlassenen Gebäude, wo er mit seinen kleinen Freunden, auf die wir gleich kommen können, ganz alleine ist. Denn ich glaube, das sind alle Freunde, die er braucht. Er braucht keinen anderen Menschen sehen.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht will er auch gar nicht so viel menschliche Interaktionen. Vielleicht fühlt er sich da unwohl. Wir wissen ja auch aus dem Film, was er für eine Persönlichkeit ist und dass er nicht unbedingt der selbstsicherste ist im Umgang mit vermeintlich anderen Menschen. Ja, vielleicht war das sogar seine Bedingung. Hey, ich arbeite für dich, aber schaff mir bitte ein Zuhause, wo ich ungestört bin, für mich bin, wo ich alleine sein kann und wo ich mich verkriechen kann. Und da ist natürlich hier dieses alte Hotel
durchaus möglich,
ideal.
Ja. Ja, oder Tyrell hat es versucht mit ihm in der Pyramide und hat gemerkt, der Junge ist hier nicht produktiv. Der ist abgelenkt durch, er ist nur nervös und wie ein Hamster im Rad. Der braucht seine eigene kleine Welt, die er selbst gestalten kann. Und das macht er ja, das, wie wir gleich sehen werden. Und dort ist er unser bester Mann.
Aber hier gibt es auch Unterschiede zum Buch, ja? Im Buch ist er J.R. Isidore und geistig zurückgeblieben. Und
ja, es gibt eine ganze Subkultur von Menschen, die durch irgendwelche Nachfolgen von den Atomschlägen geistig zurückgeblieben sind.
Und hier ist er hochintelligent und heißt J.F. Sebastian.
Ja, er ist hochintelligent, aber er hat halt irgendwelche geistigen Behinderungen, die definitiv da sind. Ah, also okay. Bei ihm im Kopf, da stimmt da nicht.
Ja, ich hätte so eine Art Inselbegabung da hinein interpretiert, ne? Also diese schwere Form von Autismus vielleicht, die ja auch dann deckungsgleich wäre mit unserer Vermutung, dass er nicht gut in sozialer Umgebung interagieren kann und performen kann, sondern dass er eben diese Abgeschiedenheit braucht. Und dass er eben dafür aber diese starke, fast schon übernatürliche Inselbegabung hat, dass er eben sehr, 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 sehr fundiertes, tiefes Wissen hat in diesem Bereich der Neuro-irgendwas-Robotik, ihr wisst, was ich meine, aber dafür auf allen anderen Ebenen nicht performt.
Ja, die Person, der man endlose Mittel geben möchte und er arbeitet wie ein Tier für dich. Aber du darfst ihm bloß nicht stören oder ihm irgendein Hindernis in den Weg stellen. Und wenn Menschen das Hindernis sind, dann halte ihn von den Menschen fern.
Ja, genau. Ich finde, unsere Erklärung ist sehr schlüssig.
Finde ich gut, ja. Ja, geh mal rein. J.F. Sebastians Apartment kennen wir aus dem Film natürlich auch. Ist hier wieder wunderschön imitiert, nachgestellt. Und wir werden sofort begrüßt von seinen kleinen Freunden, wie er sie nennt. Sehr süß.
Ja.
Guten Abend, J.F.
Süß, ich finde die unglaublich gruselig.
Finde ich super.
Das sind so Mini-Replikanten, kognitiv runterreduziert aufs Notwendigste. Sie sprechen uns ja auch mit J.F. Sebastian an, also erkennen nicht wirklich, wer hier ein- und ausgeht.
Ja, aber macht ja Sinn. Er ist der Einzige, der hier ist, jeweils. Ich meine, das untermalt ja nochmal, was wir gerade gesagt haben.
Kennen wahrscheinlich auch gar keine anderen Menschen.
Ich glaube, es sind 2 kleine Roboter. So, ich weiß nicht, ein Meter hoch.
Das Problem ist, dass wenn einer aus der Tür rausgeht nach links, kommt er zur Tür rechts wieder rein. Also es könnten noch mehrere sein, die gleich aussehen.
Okay, ich habe einen gesehen in so einer preußischen Militäruniform.
Ja, genau. Ja.
Genau, mit der Pickelhaube. Der marschiert immer durch die Wohnung.
Ja. Mhm. Genau. Und so eine Art Teddy in französischer Napoleon-Uniform.
Ja,
ja.
Ja, aber es gibt ja auch noch mehr. Es gibt ja auch noch diese... Na, lasst uns ja, Schritt für Schritt durchgehen. Wir beginnen ja erstmal hier vorne in der, ich sag jetzt mal, im Eingangsbereich dieses Apartments. Da ist so eine große Statue in der Mitte. Und da kommt uns eben, wir nennen ihn einfach mal den kleinen Preuße. Da kommt uns der kleine Preuße entgegen, mit einer langen Nase, einem Schnauzbart. Und der marschiert hier im Stechschritt ganz stolz durch dieses Apartment und begrüßt uns auch ganz freundlich. Als nächstes kommen wir in das, ich nenne es Billardzimmer. Mhm. Das ist so ein Zimmer, da steht unglaublich viel Gerümpel rum. Man kann gar nicht alles erkennen. Die Lampe hängt kaputt von der Decke. Hier ist mir dann auch dieser napoleonische Teddy entgegengekommen. Ja. Das ist so der andere abgebrochene Zwerg, der hier umherstürzt. Ein großer, vermutlich Billardtisch in der Mitte. Und dann gibt es hier aber noch zwei andere roboterartige Wesen, und zwar einmal ein Torso in, ja, wie so eine Art Jahrmarktmaschine, erinnert ihr euch noch?
Ja, die Wahrsagermaschinen sind das, ja.
Ja, genau, aus Phantasmagoria. Ja, so ist hier eben auch so ein, ich nenne ihn mal Ken, weil es hier ein Mensch ist, der so ein bisschen Barbie-ähnlich aussieht, also ein Mann, nicht ein Mensch. Ken in so einer Wahrsagermaschine, und im Hintergrund sitzt so ein grüner Harlekin mit so einer Clownskappe auf, mit so einer Narrenkappe. Und auch die bewegen sich und scheinen quasi so eine Art reduziertes Eigenleben zu besitzen.
Ja, genau.
Ja.
Das war irgendein total verrücktes Spielzeug. Halb mechanisch, halb organisch. Rep-Technologie auf jeden Fall. Aber fürs aus dem Verkehr ziehen wird mir niemand eine Prämie geben.
Ich glaube, was Ähnliches war schon bei den Zwillingen oben in der ersten Etage, dieser Harlekin. Mhm. Was ich hier in diesem Raum, diesem Billardraum, noch unglaublich interessant fand, war der Eierkocher. Da blubbern ein paar synthetische Eier drin, und wenn wir das anklicken, okay, dann schwelgt...
Ach so, ja.
Mhm. Genau, dann schwelgt McCoy in Erinnerung, dass er als Kind mal ein echtes Ei gegessen hat.
Ich hatte keine Zeit, ein synthetisches Ei zu essen. Ich kann mich noch genau erinnern, dass ich mal als Kind ein echtes Ei probiert habe. Es schmeckte wie flüssiger Sonnenschein. Verdammt lecker.
Wunderschön. Dann natürlich ganz toll, das Schachbrett ist zu sehen, dem J.F. Sebastian mit Tyrell spielt im Film.
Ich wusste nicht, wer gewinnen würde, und es interessierte mich auch wenig. Schach war mir etwas zu langweilig.
Mhm. Und natürlich auch die Billardplatte ist zwar da, mitten im Raum, deswegen sagtest du ja Billardraum, aber die wird definitiv nicht benutzt. Das ist einfach eine Ablagefläche für Dokumente und Schnickschnack.
Mhm. Genau.
Denn er ist nicht Fonzie, das ist halt nicht der Typ für Billard. Das ist halt J.F. Sebastian, die stand wahrscheinlich schon da und er braucht irgendeinen Tisch, um irgendwas draufzulegen.
Ja, genau. Ja, die ist wahrscheinlich auch schon 100 Jahre alt. Mhm. Dann kommen wir in den nächsten Raum. Ich nenne ihn mal J.F. Sebastians Hauptarbeitsraum. Mhm. Da geht es doch schon etwas digitaler zu. Wir sehen hier so ein paar Computerkonsolen, Rechenmaschinen, mehrere Lampen, die von der Decke hängen. Wirkt insgesamt etwas aufgeräumter als der Raum eben. Es gibt hier keine Replikanten oder Pseudoreplikanten. Zumindest sind mir keine begegnet.
Nee, das ist richtig, ja. Das ist ein Computerlabor.
Ja.
Pixelhunten müssen wir jetzt hier ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt es beide gefunden.
Das kommt drauf an, was du meinst. Ich habe eine Steckdosenleiste reaktiviert.
Ja, genau.
Und damit einen Druckvorgang in Gang gesetzt. Aber mir war vollkommen unklar, was mir das gebracht hat.
Dann musst du auf den Drucker klicken. Dann kriegst du einen Papierausdruck über DNA-Forschung. Mit dem McCoy wie immer nichts anfangen kann, aber er steckt ihn ein.
Super.
DNA-Forschung, Herstellungsdaten, eine Menge Fachchinesisch, aber ich wette meinen Spinner drauf, für irgendjemand war es sehr wertvoll.
Haben ist besser als brauchen.
Wir haben mittlerweile im Inventar tatsächlich also einen Druck von J.F. Sebastian und dann einen Druck von Marcus Eisendahler über Replikanten. Da steht einfach Replikanten-DNA und dann Eisendahler, Replikanten-DNA, Sebastian.
Ich fand es aber generell gruselig, wie viel Gesichter mich hier angestarrt haben, wie viele Körperteile hier rumliegen, auch scheinbar von alten Robotern. Wir haben ja jetzt diese neue Nexus 6 Serie, aber hier liegen noch so alte mechanische Teile rum, überall.
Es war weder Rep noch war es menschlich und es jagte mir Schauer über den Rücken.
Nicht so schnell, das kommt ja jetzt erst noch. Also richtig gruselig wird es ja erst jetzt und ihr seid jetzt schon ein bisschen weiter gestolpert. Wir kommen jetzt in einen sehr dunklen Raum, der deutlich mehr Puppen, so eine Art Schaufensterpuppen, Spielzeug, eine Kugellampe in der Mitte über einem Tisch, die nur sehr gedimmtes Licht in den Raum produziert. Und im Vordergrund ist ein kleiner Spielzeugaffe mit leuchtend roten Augen, der so zwei Becken aneinander schlägt. Mhm. Und es ist gruselig, wie Ringo schon sagte, denn hier sind wirklich mannsgroße Puppen überall. Und was noch viel gruseliger ist, ist es euch aufgefallen? Links scheint etwas den Raum zu verlassen. Eine Person?
Ja.
Oder ist es wieder einer von den kleinen Replikanten? Man konnte es nicht genau erkennen, weil es sehr, sehr schnell ging. Es ist just in dem Moment passiert, in dem er den Raum betritt. Oh,
ich habe es da gar nicht gemerkt. Ich habe es erst im nächsten Raum gemerkt, dass jemand wegläuft.
Na, war es denn einer von den kleinen Viechern? Also ich muss sagen, ich könnte so nicht leben. Überall Gesichter und Silhouetten und die kleinen Mini-Replikanten. Ich hätte die am liebsten abgeknallt. Aber dass da noch jemand rumrennt, das ist jetzt schon so ein bisschen gruselig.
Ja, aber vermutlich. Ja. Wir wissen es ja nicht genau. Also wenn wir dann den Raum betreten, folgen uns auch der kleine Napoleon und auch der Preußer. Mhm. Und es scheint aber trotzdem noch jemand da zu sein. Wir sehen es dann sehr deutlich, wenn wir dem Raum weiter folgen, dann kommen wir in eine Art Badezimmer.
Mhm. Und, ganz klassisch, ja.
Ja.
So Blade Runner sieht kein Bildschirm aus im ganzen Spiel, finde ich fast.
Ja, und das ist ziemlich ulkig, denn hier funktioniert mit Sicherheit keine einzige Wasserleitung mehr, aber das braucht auch nicht, denn hier läuft das Wasser einfach von der Decke. Also wir sehen dieses Hotel, was es mal war, ist baufällig. Das Regenwasser läuft hier in Strömen rein. Also es gibt wirklich stehende Rinnsale, die hier reinlaufen. Die Waschbecken sind voll, die Badewanne ist voll, der Boden ist komplett nass. Aber viel gruseliger ist, wir sehen, wie scheinbar zwei Beine nach oben verschwinden über eine Leiter in das Stockwerk darüber. Also wir sehen jetzt definitiv, dass wir hier nicht alleine in diesem Apartment sind.
Okay. Schön,
ja.
Schön.
Ja, genau. Es ist eine schattenhafte Gestalt, die wir sehen können. Nur den Umriss. Definitiv etwas größer halt als die kleinen Freunde von Sebastian. Also, und definitiv jetzt agil genug, um eine Leiter hochzuklettern, was natürlich diese Konstruktionen nicht könnten. Ich will aber zum Abschluss, wir verlassen das Apartment jetzt jeden Moment, sagen, ich finde, das Spiel malt ein richtig schönes, interessantes Bild von J.F. Sebastian. Vielleicht sogar teilweise besser als im Film.
Ja.
Denn wir treffen ihn hier nicht, aber allein, Ringo, du sagst, es ist gruselig. Du bist halt mit diesen kleinen Freunden umgeben und diesen komischen Puppen und es ist so gruselig und hier ist alles überflutet. Mhm. Aber vielleicht ist das einfach was J.F. Sebastian nicht wahrnimmt so. Vielleicht nimmt er das als Wärme wirklich wahr. Also das ist einfach was Heimliches für ihn.
Mhm. Ja.
Ja, sicherlich, durchaus möglich. Mhm.
Ich finde, das ist sehr interessant, wie er dargestellt wird und das gefällt mir richtig gut.
Ja, ohne ihn zu zeigen, ja.
Ja, genau.
Wobei es ja dieses Sprichwort gibt, Show, don't tell, und hier macht das Spiel es genau andersrum und es funktioniert trotzdem.
Ja, nee, ich meine, ich glaube genau, das Spiel macht genau Show, don't tell. Es zeigt und erzählt nicht. Wir sehen die Sachen, aber wir reden nicht mit Sebastian.
Ja, aber wir sehen ihn nicht. Naja, okay.
Ja, das machen wir später noch. Ich glaube, erst in der nächsten Folge mit ihm sprechen.
Ja. Mhm. Genau, wir gehen jetzt die Leiter nach oben und nun wird es richtig gruselig, denn wir sind hier scheinbar ein Stockwerk darüber, ein neues Apartment, ein anderes Apartment. Das sieht auch etwas anders aus, sieht fast schon so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, wie man sich Hotels so aus dem letzten Jahrhundert vorgestellt, also aus unserem letzten Jahrhundert, vor 200 Jahren vielmehr. Alte gusseiserne Heizkörper, es gibt verbretterte Fenster, also in denen auch scheinbar kein Glas mehr drin ist. Das Licht bricht sich dadurch, es ist alles ein bisschen nebelig hier drin. Auch hier alles von tropfendem Wasser befeuchtet. An den Wänden löst sich die Tapete und die Farbe ab und wir sehen tatsächlich im Schein von dem einbrechenden Licht im Hintergrund, wie eine Person, die auffällig nach Sadiq aussieht, vor uns wegrennt und in der Dunkelheit verschwindet. Warum? Weil wir hier seine Afro-Frisur möglicherweise identifizieren können.
Ja, genau. Man kann die Dreadlocks definitiv sehen, also, die abstehen von seinem
Kopf. Ich habe mich hier im ersten Moment so erschrocken, weil ich habe das vorher gar nicht mitbekommen, dass jemand einen Raum verlässt, unten auf der unteren Etage, beziehungsweise die Treppe hochklettert, die Leiter hochklettert. Und habe erst hier gesehen, dass da hinten sich plötzlich was bewegt und dachte, es ist eine Frau in einem weißen Kleid. So geisterhaft.
Oh.
Ist natürlich Quatsch, ich habe mir die Szene mehrfach angesehen und dann auch erkannt, wer es ist. Aber im ersten Moment, ich habe nicht mitgerechnet.
Ja.
Schön.
Und nun sind wir auch immer noch in Filmgebieten hier, denn nun müssen wir halt dieser Person hinterherlaufen und unser Weg hört erstmal auf, denn die Person hat anscheinend den Weg aufs Dach gefunden und ich glaube, das ist dasselbe Dach, wo Roy Batty uns am Ende von Blade Runner halt, ja, ich sag bekämpft, das ist auch schon falsch ausgedrückt.
Stellt.
Wo wir halt das Finale mit Roy Batty haben in Blade Runner. Es ist ein bisschen arcadig, denn der Weg nach oben ist so, dass wir die Scheiben von einem Regal einschlagen müssen. Von einem, also die Glasscheiben und das Regal als Impromptu-Leiter benutzen müssen. Wir klicken halt so auf jede Scheibe drauf und er macht einfach kling, 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 kling. Sehr komisch, arcadig fand ich für das Videospiel, aber gut. Und dann hinterher und dann sind wir auf dem Dach des Bradbury Buildings.
Ja, wir werden recht unfreiwillig nach oben gerissen. Brutal von Sadiq. Ja, und er schmeißt uns erstmal quer übers Dach. Sehr unangenehm. Genau.
Das ist genug, Sadiq. Genug!
Und hiermit beginnt eine Zwischensequenz, die das Ende von Akt 2 markiert und den Anfang von Akt 3.
Ah, ist das so? Das ist immer sehr unklar. Wir kriegen ja nicht so eine Titelkarte. Jetzt beginnt Akt 3. Man sieht es immer so ein bisschen an den automatischen Speicherpunkten. Wenn man laden möchte, sieht man immer, hier automatische Speicherdatei Akt 1, 2, 3.
Wie hat der uns bloß gefunden, Mann?
Einer dieser Design-Subunternehmer muss gesungen haben. Labile Persönlichkeiten, um es milde auszudrücken.
Ich hab dir ja gesagt, wir hätten den ganzen Block in die Luft jagen sollen.
Das hätte früher oder später nur zu Problemen geführt.
Jetzt haben wir ein Problem, Mann.
Der da, der ist kein Problem. Der ist eine Gelegenheit. Du bist schwach, mein Freund. Ich hatte sehr viel mehr von dir erwartet.
Ich glaube, unser Bruder hört uns nicht besonders gut.
Oh doch, er hört uns.
Ist es nicht so, McCoy?
Wirst du diesen nutzlosen Albtraum aufgeben, Mann? Zur Familie zurückkommen?
Er hat keine Wahl. Hatte er nie.
Und ja, es ist eine, ich weiß nicht, vierminütige Zwischensequenz oder so insgesamt wahrscheinlich?
Ja. Mhm. Wir werden hier halt übers Dach geprügelt. Sadiq ist übermächtig. McCoy versucht so ein bisschen zu fliehen, wir werden aber niedergeschlagen. Und dann liegt McCoy eben in einer Pfütze auf dem Dach, umgeben von diesen komischen Windrädern.
Ja, und wir liegen schon eine Weile da, während Sadiq noch auf uns eintritt. Und Clovis kommt hinzu und sagt, er hat, glaube ich, genug.
Ja, richtig.
Er bremst ihn. Wenn ich das richtig gedeutet habe, hätte uns Sadiq lieber erledigt und nicht gefangen genommen. Aber Globus scheint andere Pläne mit uns zu haben.
Ja, er nennt uns eine Gelegenheit. Und er sagt zu uns, wirst du zu deiner Familie zurückkommen?
Ja, hier werden Zweifel gestreut an unserer Identität. Wer sind wir? Sind wir echt? Sind wir es nicht? Ich habe auch gelesen, dass diese Szene hier ein bisschen anders abläuft, wenn Sadiq kein Replikant ist. Das ist ja möglich. Ich weiß aber nicht, wie sie abläuft anders. Ich habe es bloß gelesen, habe es mir aber nicht angesehen und auch nicht erlebt. Vielleicht schmeißt er uns nicht übers Dach, weil er kein Replikant ist und die Kraft nicht hat. Ich weiß es nicht.
Ah, spannend. Das ist
interessant. Also, was die Zuschauer nun hören werden im Hintergrund und um uns herum, ist aus meinem Spielverlauf. Ich kann euch noch nicht genau verraten, ob Sadiq Replikant ist bei mir oder nicht. Aber für den Fall, dass Sadiq nicht Replikant ist, ich sag mal so viel vorweg, dann ist er halt Sympathisant. Denn Sadiq hat einen guten Grund, sich mit den Replikanten anzuschließen, falls er selbst menschlich ist. Also das würde nicht so viel Unterschied machen. Aber was hier Zweifel gestreut werden, ist natürlich, ist McCoy vielleicht ein Replikant?
Ja.
Deswegen, gehört er zur Familie? Welche Familie? Und dass wir gleich in dem nächsten Akt am Beginn direkt ein Vater erwähnt wird, einer Familie.
Ja, das macht's nicht besser.
Lass mich ihn killen, Mann.
Nein.
Wir haben keine Zeit, geduldig zu sein. Die Kleine ist todkrank. Sie wird nicht mehr gesund.
Genau da irrst du dich, Sadiq. Sie wird leben.
Naja, vielleicht. Aber der hier, der kann sich auf was gefasst machen.
Glaub mir, der ist nur unser kleinstes Problem.
Was redest du da für ein Quatsch? Der Jäger ist gefährlich.
Ein Narr sieht nicht den gleichen Baum wie ein weiser Mann.
Ich bin aber kein Narr, Mann.
Du solltest einfach ein bisschen Vertrauen haben. Ohne Gegensätze kein Fortschritt, mein Freund.
Ich kapier nicht, wie du auch nur einem von denen trauen kannst.
Wir sind von ihnen manipuliert worden, korrekt? Und jetzt stehen wir kurz davor, herauszufinden, was hinter dem Horizont liegt.
McCoy verliert scheinbar das Bewusstsein. Wir landen in einer Render-Zwischensequenz in einem abgeranzten Raum. Ich dachte erst eventuell im selben Gebäude, aber das stellt sich später als falsch heraus, diese Annahme. Die Fenster sind vernagelt, aber es ist wenigstens trocken. Clovis sitzt gemütlich in seinem Sessel bzw. auf seinem Stuhl, hat die Füße hochgelegt und liest eine Zeitschrift.
Ein Buch.
Ein Buch, ja. Der Belesene liest natürlich ein Buch und keine plumpe Zeitschrift.
Ich wollte schon sagen, ich glaube, ich weiß sogar, welches Buch es ist, aber
Ich habe
es mir nicht aufgeschrieben.
Sadiq daneben ist unruhig. Er steht neben McCoy, der an einen Stuhl gefesselt ist, scheinbar immer noch bewusstlos, und fuchtelt mit einer abgesägten Schrotflinte rum. Und er möchte McCoy endlich abknallen. Er drängt darauf, er besteht darauf, aber Clovis bleibt ruhig, belehrt Sadiq mit einem bedrohlichen Unterton, der keinen Widerspruch zulässt. Das fand ich gut, dass er so viel Kontrolle hat, nur mit seiner Stimme.
Ja, ich glaube, die wichtigste Zeile, die ich komplett herausgenommen habe, war: Die Kleine ist todkrank, denn wir wissen nicht, welche Kleine gemeint ist und warum sie todkrank sein soll. Und natürlich klingt es immer noch so, als wären wir noch vielleicht zu gebrauchen.
Ja, vielleicht gibt es ja noch einen weiteren Replikanten. Oder er meint Lucy, ich weiß es nicht. Aber er zitiert auch hier wieder ein Gedicht, das ich nicht zuordnen kann. Ich habe keine Ahnung von Gedichten.
Ja, das macht er ja immer. Und es sind immer die gleichen Gedichte vom gleichen Interpreten. Ja.
Ja.
Interpreten, okay. Sagen wir das bei Gedichten, Poeten, sorry. Ja, aber interessanterweise verlieren wir wieder das Bewusstsein und haben einen Traum vom Mars.
Ja, da war ich mir nicht ganz sicher, ist das der Mars? Klar, wir haben eine rote Planetenoberfläche, Der rote Planet. Wir haben hier aber auch Sonne, es ist sehr hell. Es gibt einen grünen Tümpel, beziehungsweise einen Tümpel mit einer grünen Brühe darin. Rechts eine Art Behausung und eine Person in einer Art Raumanzug steht halt mitten im Bild.
Ja, wir sehen diese komische Echse halt im Vordergrund auch erstmal, die so eine Pflanze hochklettert.
Die habe ich übersehen.
Echt? Die ist ganz prominent im Bildschirm. Es sieht aus wie eine Mischung aus wirklich Grashüpfer und Chamäleon oder so.
Ach, du meinst den Schrimp auf Beinen? Ja, den hätte ich jetzt nicht, da hätte ich jetzt nicht Echse zugesagt. Ja, den habe ich natürlich gesehen. Ja, ja.
Schrimp auf Beinen.
Ja. Die Kamera dreht um den Mann im Anzug und ich bin mir nicht ganz sicher, ist das McCoy oder ist das Clovis? Da lacht er.
Ja, ich wusste es auch nicht.
Spielt auch keine Rolle jetzt, oder? Warst du jemals da oben? Warum denkst du sowas? Warum träumst du sowas?
Tja, ich weiß auch nicht. Du bist der Experte.
Wir haben das ja geträumt. Also wir als McCoy haben das ja geträumt. Und wenn wir das nicht sein sollten, weil wir nicht in irgendeinem Marskrieg beteiligt waren und es tatsächlich unser scheinbar Widersacher war, dann stellt sich ja die Frage, woher kennen wir ihn? Also woher haben wir dieses Bild? Und wenn wir ihn dort nicht gekannt haben zu diesem vorherigen Zeitpunkt, dann scheint das ja vielleicht eine Erinnerung zu sein, die uns entweder fälschlicherweise eingepflanzt wurde oder vielleicht gibt es ja auch so eine Art Kollektivbewusstsein unter den Replikanten, falls wir ein Replikant sind.
Es könnte so eine Inception sein oder wir sind vielleicht echt Replikant und hatten irgendwas damit zu tun und haben es dann vergessen. Es wurde gelöscht.
Ah, interessant.
Kann ja auch sein.
Möglich, ja.
Wir werden auf jeden Fall darauf nochmal zu sprechen kommen, aber nicht mehr heute.
Mhm. Okay. Ja, wir sehen Lucy, wie sie komplett ohne Schutzanzug dort scheinbar auch ist, vor uns wegläuft.
Fang mich, wenn du kannst.
Und dann kommen wir wieder zur Besinnung. Wir erlangen unser Bewusstsein wieder. Unsere Häscher sind verschwunden. Wir sind alleine an diesem gefesselten Stuhl in dieser Apartmentwohnung. Aber dann scheinbar doch in Gesellschaft, denn Lucy aus dem Traum sitzt in der Ecke und bewacht uns offensichtlich. Sie soll vermutlich ein Auge auf uns haben, dass wir keinen Unsinn machen.
Ja.
Sie spielt da mit ihren Puppen.
Richtig, ich wollte schon sagen, viel Verantwortung für eine 14-Jährige, die mit Puppen spielt. Das war so, das kam so unerwartet, diese kindliche Unbedarftheit. Das steht hier so in so einem sehr starken Kontrast zu ihrer aufreizenden Kleidung.
Genau, zu ihrer aufreizenden Kleidung, zu ihrem Alter von 14 und dass sie mit einer kleinen Puppe spielt.
Ja, sie wirkt eher wie 6 oder so.
Ja, aber hypersexualisiert ist trotzdem durch ihre Klamotten, natürlich. Denn sie trägt einen Bikini-Top oder so, also...
Genau, ein Jäckchen drüber.
Genau, auch Strapsen, ein Minirock, also das ist, ihre Darstellung ist eindeutig sexualisiert. Sie hat natürlich auch dieses stark überschminkte Gesicht mit den roten Lippen, den Lidschatten, dem lilanen. Auch dieser Kessenfrisur mit diesem Bob und dem geraden Pony, das, gut, eine Frisur allein sexualisiert jetzt nicht, aber es ist schon irgendwie unpassend in dieser Gesamtkombination für ein Mädchen in ihrem Alter.
Klar, ich meine, sie hat halt diesen punkigen Look, der auch an die Replikantendame aus dem Film erinnert natürlich. Nur in Pink, ja.
Ja, aber das macht auch Runsiders Avance ihr gegenüber noch viel verwerflicher.
Ja, natürlich.
Weil sie eben wirkt wie ein noch viel jüngeres Kind.
Definitiv, absolut.
Jetzt ist halt natürlich die Frage, wenn sie eine Replikantin ist, dann ist sie ja für einen bestimmten Grund erschaffen worden. Und ich weiß nicht, ob man jetzt eine Triggerwarnung aussprechen muss, aber vielleicht ist der Grund, warum sie erschaffen worden wurde und warum sie genau so erschaffen wurde, wie sie ist. Denn sie, ob bewusst oder unbewusst, scheint sie ja auch mit diesem kindlichen Habitus auch ein bisschen zu kokettieren. Da drängt sich schon ein bisschen der Verdacht auf, dass sie ganz bewusst so hergestellt und erstellt wurde. Und das macht es tatsächlich ein bisschen unappetitlicher.
Klar, für den Fall, dass es so ist, ja.
Wie lange bin ich schon hier, Lucy?
Woher wissen Sie, wie ich heiße?
Ich habe deine Sachen bei Runsiders gesehen. Warst du sehr traurig, als sie die Tiere getötet haben?
Sie waren so hübsch und so lieb. Ich habe gehofft, Vater würde es nicht tun. Aber Mr. Runsider hatte die Strafe verdient. Das hat Vater gesagt.
Warum?
Weil er mich schlecht behandelt hat, als ob ich ihm gehöre.
Das tut mir leid.
Sind Sie wirklich der Jäger? So wie Vater gesagt hat?
Das ist mein Job.
Wieso? Was haben Sie gegen uns?
Nichts, aber so ist das Gesetz.
Würden Sie mir wehtun?
Nein, das kann ich dir versprechen.
Vater wird bald zurückkommen.
Wir sprechen mit ihr, erfahren hier aber irgendwie nichts Neues. Sie drückt uns auch einen Kuss auf die Wange, nachdem wir fragen, wo wir sind und was es hier mit auf sich hat. Und dann verschwindet sie und lässt uns alleine.
Sie nennt Clovis Vater, was schon mal interessant ist natürlich, weil die Replikanten scheinen sich wie eine Familie zu fühlen. Ob sie nun einer ist oder nicht, man könnte ihr das auch eingeredet haben. Denn genauso einfach wie es ist, halt Replikanten davon zu überzeugen, dass sie Menschen sind, weil sie es einfach nicht wissen. Natürlich kann man auch einen Menschen davon überzeugen, Replikant zu sein, weil die Erinnerungen sind dir eingepflanzt.
Ja.
Was willst du machen? Wenn die sich schneiden, fließt auch rotes Blut. Ich meine, das sind halt bioorganische, cybernetische Organismen, ja.
Ich fand den Kuss auf die Wange am Ende ihres Gespräches dann wiederum seltsam manipulativ. Fandet ihr das auch?
Wie du eben sagst, der Kuss wirkt manipulativ, weil sie eben versucht, damit in den Finger zu wickeln. Und ich glaube, dass eben diese Divergenz zwischen, ich bin so verletzlich, aber gleichzeitig präsentiere ich mich dir sehr offenherzig. Ich bin eigentlich eine ziemlich taffe junge Frau, die sich hier im kriminellen Milieu herumtreibt, aber eigentlich noch mit Puppen spielt. Ich bin das kleine Mädchen, aber ich weiß genau, wie ich dich küssen muss, um dein Herz zu erweichen. Das ist schon, Marius, du hast es gesagt, das ist so ein Ritt auf der Klinge, den sie hier vollzieht und der uns wahrscheinlich auch so als Spieler und auch den McCoy so ein bisschen ratlos dastehen lässt. Man soll, glaube ich, nicht so richtig wissen, was es mit ihr auf sich hat. Vermutlich, weil sie entweder gelernt hat, dass sie so ihre Ziele durchsetzen kann, wenn sie kein Replikant ist, oder wenn sie ein Replikant ist, dass sie eben genau dafür erschaffen wurde.
Die Hoffnung ist, glaube ich, hier an dem Punkt eigentlich schon, hoffentlich ist sie ein Replikant und das ist einfach nur ein Roboter in dem Sinne, dem Erinnerungen eingepflanzt wurden. Und Alter bedeutet natürlich nichts in dem Sinne, okay, das heißt auch wenig natürlich. Wenn du jemandem die Erinnerung von einem 14-jährigen Mädchen einpflanzt, ist das immer noch ein 14-jähriges Mädchen, ne? Also ja, es ist komisch, wie hypersexualisiert sie sind, aber das ist halt auch eine Cyberpunk-Trope bis zum geht nicht mehr. Dass die ersten Roboter, die hergestellt werden, irgendwie zum Poppen benutzt werden, ich würde mich nicht wundern.
Ich meine, wie lange hat es gedauert, bis Pornografie im Internet aufgetaucht ist?
Ich glaube, Pornografie verdient mittlerweile mehr an 3D als Kinos.
Siehst du, ich habe immer noch keine VR-Brille. So.
Genau.
Ja.
Nee, aber gut, wir sollten wieder zum Boden zurückkommen. Und wir sind an dem Boden genagelt quasi. Fast nicht ganz genagelt, denn wir sind angekettet an einen Stuhl. Oder angetaped eher. Und können jetzt so in Indiana Jones, der letzte Kreuzzug-Manier, über den Boden hüpfen. Mit dem Stuhl ganz langsam. Sehr langsam. Viel zu langsam. Es gibt nur einen Zielpunkt für uns hier. Das ist der Heizkörper im Hintergrund. Den muss man erstmal finden, weil der im Schatten liegt.
Ja. Ja, das kannst du doch gar nicht wissen, Marius. Also erstmal sind wir an einen Klappstuhl gefesselt. Der würde zusammenbrechen, wenn ich damit umherhüpfe. Und ich wollte mich an den Rohren im Vordergrund befreien. Die sahen rostig aus, ein bisschen kantig. Aber nein, wir gehen nach hinten, in den Hintergrund des Bildes, an eine total dunkle Stelle. Ich habe da nichts erkannt. Und dort machen wir irgendwas und sind frei. Das fand ich irgendwie doof.
Erkennt man auch nicht.
Ich würde sagen, er reißt sich halt das Klebeband, würde ich sagen, es war Klebeband, an einer scharfen Kante des Heizkörpers auf. Ich glaube, es ist ein Heizkörper. Es sieht so ein bisschen so aus. Es ist echt sehr im Schatten. Aber ja.
Er hat das gemacht, was du machen wolltest, Ringo, nur eben an einer anderen Stelle.
Ja, okay. Ist in Ordnung.
Ja. Ja. Aber das gibt uns zumindest jetzt die Möglichkeit, diesen Raum etwas zu untersuchen. Und ein paar Dinge können wir schon finden. Unter anderem, das Erste, was auffällt, da ist noch ein weiterer Stuhl im Raum. So in der Mitte des Raumes. Und unten drunter liegt Käse.
Ja, ist eine heiße Sache.
Es fühlte sich an und roch wie echter Käse. Milchprodukte waren Schmuggelware erster Wahl. Knapp und sehr teuer. Sie zu verkaufen war ein Verbrechen der Klasse A.
Ein echtes Milchprodukt, was illegal sein sollte.
Richtig, der Handel damit ist strafbar. In dieser Welt.
Ja, genau. Im Hintergrund des Raumes sehen wir einen Schlafplatz, ganz offensichtlich. Da liegt eine Decke auf dem Boden, Kissen. Ein Plüschtier, mit dem Lucy gekuschelt oder gespielt hat. Aber auch ein Spielchip, ein Chiton von einer Spielhalle, so nenne ich das jetzt mal. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt in der Zukunft.
Ja, Arcade, ja.
Genau, ja, genau, so wird es genannt.
Hysteria Hall war eine Spielhalle in der Nähe von Nightclub Row.
Witzigerweise ist da in dieser Einstellung, da zoomt die Kamera so ein Stückchen ran, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, neben so einem Pizzakarton und noch einem Prospekt. Mhm. Und auch einem Aschenbecher mit so Kippenstummeln ist da auch angedeutet, das Rohr einer Bong zu sehen.
Verwerflich.
Ist nur ganz kurz zu sehen, aber das mit Sicherheit ist das ein Easter Egg.
Möglich.
Wir dürfen nicht vergessen, das Spiel ist ja erschienen Ende der 90er und da war ja die Akzeptanz von Drogen in der Gesellschaft ja nicht die gleiche wie heute. Ich meine, heute würde man sagen, ja, ist halt so, aber...
Was mich hier in diesem improvisierten Lager gewundert hat, ist, dass Matratzen auf dem Boden liegen. Müssen denn Replikanten überhaupt schlafen?
Ich gehe davon aus, ja.
Ja? Das kommt mir so ineffizient vor. Es sind
ja aber
Arbeitssklaven teilweise.
Das schon, aber sie sind halt so Menschen auch so nah nachempfunden, dass ich mir vorstellen kann, dass viele der menschlichen Prozesse auch bei Replikanten notwendig sind. Ich weiß nicht, ob sie essen und, weißt du, sowas, aber ob sie atmen. Ja.
Na, wir haben ja einen Käse gefunden. Offensichtlich essen sie auch. Und wenn Sadiq ja kein Replikant ist, was ja passieren kann, muss zumindest er schlafen und essen. Das stimmt schon.
Ja, und Lucy, das scheint ja definitiv ihr kleiner Platz zu sein, da mit der Puppe da unten auf dem Boden. Ja.
Ja, was mich hier noch sehr überrascht hat, wir können jetzt diesen Schauplatz langsam verlassen, der Weg oben links führt uns in den Gang, in dem wir Zuben erschossen haben.
Ja, genau. Wir sind zurück in Chinatown.
Richtig.
Ja, aber da gehen wir nicht weiter. Wir wollen eigentlich unten im Bild raus.
Genau, und jetzt wissen wir aber auch, warum Zuben dorthin gerannt ist und dort in diese Richtung geflüchtet ist, denn er wollte dort Schutz suchen. Das macht natürlich jetzt Sinn, so schließt sich da der Kreis, ja.
Genau, wir sind im Safe House der Replikanten, genau, vom Mondbus, ja.
Genau, wir gehen aber nach unten, kommen dann unten in der Hotellobby an. Die ist vergleichsweise unspektakulär. Es gibt im Hintergrund mit rotem Neonlicht vermutlich den Hinweis zum Notausgang. Vorne ist mit gelbem Neonlicht am Hoteltresen etwas angeschrieben. Es steht Yukon Hotel daran. Es sind Überwachungskameras in alle möglichen Richtungen aufgestellt. bzw. angebracht. Neonröhren an der Decke, die ich eher in Lagerhallen oder Fabriken vermutet hätte. Hier sind sie im Hotel. Aber viel prominenter sind zwei Personen, die sich hier streiten. Nämlich einmal ein Mann hinter dem Hoteltresen und ein Mann davor in einem Trenchcoat. Und die streiten sich.
Du hast sie in mein Zimmer gelassen.
Die hatten einen Durchsuchungsbefehl, Mister. Was sollte ich denn tun?
Sie nahmen meine Fotos.
Ich konnte sie nicht aufhalten.
Und was ist mit mir? Denkst du, ich lasse mich leicht aufhalten? Wer zum Teufel sind Sie?
McCoy, LPD.
LPD, hm? Vielleicht könnt ihr mir etwas zurückgeben.
Woher wissen Sie, dass wir es haben?
Einer von euch ist in mein Zimmer eingedrungen. Schlechte Frisur, alberner Mantel. Und der andere Kerl.
Was für ein anderer Kerl?
Spielen Sie nicht den Dummen.
Was ist mit Ihnen?
Nichts. Ich dachte nur, Sie wollten mich festnehmen, mehr nicht.
Ihr kleiner Streit mit dem Manager ist mir egal, okay? Ich bin auf der Suche nach ein paar Replikanten.
Da kann ich Ihnen nicht helfen, Freund.
Vielleicht kann mir der Manager sagen, wer dieses Zimmer da hinten gemietet hat. Warum haben Sie ihn schikaniert?
Er hat diese Typen in mein Zimmer reingelassen. Ich mag's nicht, wenn man in meine Privatsphäre dringt.
Was hat man gegen Sie?
Nichts, Freund. Ich habe nichts getan.
Wir sind alle unschuldig, nicht wahr?
Verdammt richtig. Und ich mag es auch nicht, wenn man mich mit Fragen löchert.
Helfen Sie mir doch ein bisschen. Haben Sie einen großen Rastafari hier in der Nähe gesehen? Oder einen Kerl mit Bart und dunklen Augen?
Was ist ein Raster?
Er hat Dreadlocks.
Oh nein, so einen habe ich nicht gesehen. Hören Sie, meine Mutter wartet auf mich. Bleiben Sie da, vielleicht kommt der Manager zurück.
Das eine scheint vielleicht der Hotelmanager zu sein oder zumindest ein Angestellter, hinterm Tresen natürlich. Und der andere ist ein sehr empörter Kunde, denn sein Raum wurde anscheinend durchsucht.
Ja.
Gegen seine Wünsche. Und sie hat noch ganz viele seiner Fotos mitgenommen und so weiter und so fort.
Richtig. Und ich habe hier eigentlich rausgelesen, dass der Typ Leon Kowalski ist.
Ja, interessant. Der würde noch leben.
Ja, genau. Und auch er hatte immer seine Fotos dabei. Und du hast ja mal erzählt in einer anderen Folge, oder Fabian, ich bin mir nicht sicher, dass Fotos für Replikanten sehr wichtig sind. Und deshalb reagiert er auch ein bisschen über.
Ja, Replikanten haben im Film immer Fotos um sich herum, weil Erinnerungen so flüchtig sind. Weißt du, was ich meine? Und Fotos sind was Permanentes, was man sich ansehen kann.
Genau. Ich hoffe, jeder kann Leon Kowalski aus dem Film zuordnen. Das ist der...
Der erste Replikant quasi im Film.
Genau.
Und er hat halt Holden angegriffen, nicht umgebracht. Und Holden, davon hören wir ja gleich auch noch was, ganz kurz, würde vielleicht sogar Sinn machen, denn Holden ist anscheinend auf der Suche nach Leon. Wir können sein Gesicht nicht sehen, weil er wieder mit dem Rücken zur Kamera steht, ob es wirklich Leon ist, ja.
Wir unterhalten uns kurz mit ihm. Wir können hier unsere Waffe ziehen oder auch nicht. Wir können die Situation ein bisschen auflösen und dann geht er. Und er ist kurz zu sehen und von der Statur her, ich würde sagen, er ist es, aber er hat nicht dieselbe Synchronstimme. Und da steht so auch bei Wikipedia drin, dass gerade er nicht dieselbe Synchronstimme hat. Da habe ich mich ein bisschen festgebissen. Das ist für mich Leon Kowalski.
Ach, dann muss das sein. Ja, dann ist das mit Sicherheit, weil ich wüsste nicht, wo er sonst auftauchen sollte.
Das überschneidet sich hier. Ja, Fabian, du hattest den Durchgang erwähnt mit den roten Leuchtröhren. Da kommen wir in einen weiteren Gang und von dort aus in ein Zimmer, das mit Polizeiband abgesperrt ist.
Ich wusste nicht, wer außer mir in diesem Fall ermittelte. Aber wer auch immer es war, er hatte die Bude ziemlich gründlich durchkämmt. Ich bezweifelte, dass ich hier etwas finden würde, was nicht bereits mit Schild versehen und eingetütet worden war.
Wir betreten's, finden in der Badewanne Schuppen.
Mhm. Ja, das ist halt der Raum von Leon Kowalski dann.
Ist das so?
Ja, natürlich.
Ah, gut, okay, das ist der Raum.
Deswegen wurde es abgesperrt und sein Raum wurde durchsucht und so weiter. Und er beschwert sich, dass er nicht reingehen darf und dass die Sachen mitgenommen haben. Sie haben halt ihn abgesperrt und anscheinend waren Blade Runner da.
Na, mich hat die Polizeimarke ein bisschen irritiert, die wir dort finden.
Ja.
Die Polizeimarke von Holden.
Holdens Dienstmarke.
Ja, genau, aber das macht ja jetzt Sinn, wo du sagst, dass es Leon Kowalski ist. Holden war ja auf der Spur von Leon Kowalski, deswegen macht er den Voigt-Kampftest am Anfang des Filmes mit ihm.
Ja, okay. Mehr gibt's hier nicht. Wir können aus dem Hotel rausgehen. Wenn wir nochmal reingehen, dann ist der Manager wieder auf den Beinen. Der liegt erstmal hinter seinem Tresen und rührt sich nicht, aber dann ist er wieder auf den Beinen und ist ein bisschen vorwurfsvoll, weil wir ihm nicht anständig geholfen haben. McCoy ist da uneinsichtig, interessiert ihn nicht weiter. Ja, aber vor dem Hotel. Das Hotel ist ein altes Gebäude. Yukon prangt in großen, orange leuchtenden Lettern an der Fassade und wir erspähen ein verdächtiges Auto.
Das Auto sah dem, das ich suchte, sehr ähnlich. Der Fahrer war so schlau, das Nummernschild zu entfernen. Aber die Fahrzeugnummer war noch da. Wenn ich sie durch den Großrechner im Polizeipräsidium jagte, würde ich den Besitzer identifizieren können.
Genau, vor dem Hotel finden wir ein Auto, das wir kennen.
Zumindest was davon noch übrig ist. Denn dieses wunderschöne Auto, wir hatten es ja schon mehrfach im Standbild gesehen, wurde hier unsanft an einer Laterne oder sowas geparkt. Es gibt wirklich eine Frontalkollision. Das Auto ist vorne eingestaucht. Das Licht funktioniert nicht mehr so richtig. Die Türen sind offen, die Scheiben sind zerschlagen. Also das ist eindeutig ein Totalschaden. Die Replikanten sind offensichtlich nicht in der Lage, besonders gut Auto zu fahren. Man hat ja schon vor Runsiders den Hydranten mitgenommen, das Nummernschild verloren. Ja, was soll man sagen? Das Auto ist kaputt. Aber wir wissen, wir sind hier am richtigen Ort. Es muss das Safehouse sein. Denn nicht nur, dass die Replikanten oben waren, dass wir vielleicht Kowalski getroffen haben. Wir haben auch den Fluchtwagen hier vor dem Haus.
Genau, und hier in dem Fluchtwagen habe ich halt das Imbisspapier von diesem Hotdog-Stand gefunden.
Das Papier stammte von einem Imbiss, den ich kannte. Dort gab's die besten Algen-Hotdogs im vierten Sektor. Das will zwar nicht viel heißen, aber wegen der Spielhalle nebenan und einem Dutzend Nightclubs in der Straße war an mir und Marys Stand an einem Abend mehr los, als meine ledig gebliebene Tante im vorigen Jahrhundert erlebt hatte.
Ich habe mir hier aber auch notiert, dass er einen Kommentar dazu abgibt und sich dann mitten im Satz seine Stimme bzw. seine Betonung verändert. Vielleicht findest du den Soundschnipsel ja, Marius. Fand ich komisch.
Ich müsste das ja aufgenommen haben.
An und einem Dutzend Nightclubs in der Straße war an mir und Marys Stand an einem Abend mehr los.
Ja, aber hier enden wir unsere dritte Folge. Wir haben zwar gerade erst den dritten Akt quasi gestartet und werden wahrscheinlich auch die nächste Folge nur den dritten Akt machen. Denn 4 und 5 gehen dann doch sehr zügig. Aber wir haben neue Verdächtige, wir haben neue Indizien und neue Orte, die wir besuchen können. Hysteria Hall, der Orte natürlich. Dann kommt auch nächstes Mal ein wenig Nachtclub-Leben und so weiter hinzu in unsere Cyberpunk-Erfahrung. Ja.
Richtig, aber ins Nachtleben stürzen wir uns dann halt erst das nächste Mal und verabschieden uns an dieser Stelle von euch. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Wir hören uns dann spätestens in Folge 4 wieder.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Und zu guter Letzt natürlich wieder die Danksagungen an all unsere neu hinzugekommenen Unterstützer und Unterstützerinnen. Das wären zum einen auf Steady Matthias Langenhorst, der Jupp, Lars Kühn, Grüße an meinen Namensvetter, Nikolas Zerzavi, Matthias Jendrischik, N. Butschnas, Christian Edel und Patrick Lang. Und auf Patreon neu mit dabei Rebecca Weidner, Basti und Kane Wolf. Ja, vielen Dank an euch und ein frohes und gesundes neues Jahr.